Herzlich willkommen zum Triathlon Chat Rot Edition Nummer 140 und wir mussten natürlich nochmal kurz über Frankfurt reden, über Rot reden und am Ende gibt es noch einen kleinen Downer, Nils, aber ich würde sagen, wir quatschen gar nicht so viel, weil wir müssen hier weg, wir haben gar keine Zeit mehr, enger Zeitplan.
Enger Zeitplan, harte Taktung, raus aus dem Auto, rein ans Mikro, das wäre der Untertitel, deswegen jetzt ganz schnell rein in die Werbung und dann rein in den Podcast.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
So, wir sind schon live. Campingplatz Edition Challenge Rot. Nils, wie jedes Jahr. Du hast gerade gesagt, zack, bumm, raus aus dem Auto, rein in den Chat. Der Stuhl stand hier lange in der Sonne. Mein Rücken wird gerade richtig warm. Die Luft brennt. Also ja, die Sonne und auf der Messe. Du warst noch nicht da. Du wirst gleich das Getümmel sehen. Aber wir müssen auch noch so ein bisschen, bevor wir uns irgendwie verlieren hier, weil wir jetzt in Rot sind, über Frankfurt reden, weil was war das bitte da am letzten Wochenende für ein Rennen? Ich habe es nicht hingeschafft, wie du ja gemerkt hast und von mir schon gehört hast, aber ich habe irgendwie alles am Screen verfolgt, so nebenher, bis Schommi seinen Lenker in der Hand hatte und dann habe ich gedacht, scheiße, das Ding muss ich irgendwie doch bis zum Ende gucken und kam irgendwie nicht mehr vom Screen weg.
Und hast mich dann ja auch mit Informationen versorgt, weil ich ja irgendwie nicht den Überblick hatte, weil ich letzte Woche ja tatsächlich auf dem Weg zurück war von Sylt nach Hamburg. Wir haben ja die Tour de Kampen gemacht. Da könnte man eigentlich auch eine komplette Episode von aufnehmen, weil wir 215 Kilometer Start im strömenden Regen, also wirklich so, wo du überhaupt keinen Bock hast. Eigentlich wollten wir Early Bird starten, aber Basti hatte noch einen ganz wichtigen Call, deswegen sind wir wirklich erst um 10 losgekommen und es sind ja eigentlich 235 Kilometer, die ersten anderthalb Stunden im strömenden Regen. Wir haben 4 Platten gehabt, 3 davon sind auf mich gefallen.
Ich hab schon gehört,
Sport und Himmel.
Von Holy, der erzählt. Und Görke so, oh, immer ich.
Und ich hatte wirklich anderthalb Jahre lang keinen Platten und dann auch diese Kommentare, dann natürlich Sepp Breuer wieder mit meinen Schläuchen und dass ich doch tubeless fahren soll und sowas alles. Ich mach's trotzdem nicht. Aber es war so, dass wir irgendwie sind wir angekommen und wir hatten wirklich 215 Kilometer nur Gegenwind. Und die Westküste, die ist nicht besonders abwechslungsreich. Also wenn man in Elmshorn vorbei ist, verändert sich die Landschaft überhaupt nicht mehr. Also Holi war, glaube ich, auch gebrochen. Der kennt ja nur den Ride an die Ostsee, der bei dir auch noch aussteht. Also du musst definitiv beim Ostsee-Ride dabei sein und nicht bei der Tour de Kampen. Aber wie das immer so ist, als wir da waren, haben wir gesagt, wir machen das nie wieder. Und jetzt so 2-3 Tage später mit Abstand sagt man, ach, irgendwie nächstes Jahr kann es dann doch nochmal eine Neuauflage geben. Aber da muss der Wind aus südwestlicher Richtung kommen und nicht aus nordöstlicher. Das war wirklich echt Höchststrafe.
Ich habe ein paar Insights bekommen, Nils.
Können wir dann vielleicht doch nochmal drauf eingehen? Aber?
Können wir, nee, das muss ich jetzt schon noch kurz unterbringen, bevor du jetzt, okay. nur diese eine Sache, weil ich bin heute Morgen mit Holy eine Stunde locker Rad gefahren und da hat er mir noch erzählt, eine Situation gab es auch richtig wie im Radrennen.
Ich leite kurz ein, die Position hinter Gönni, die war begehrt.
Und Holly war auf dem Gravelbike von Pia unterwegs und hat sich gedacht, so irgendwie, ey, ihr alle mit top, beste Material in Rennrädern, da kriegt er wenigstens die Position hinter Gönni. Aber Nils hat sich gedacht, wo eine Lücke ist, passt auch ein Vorderrad rein. Und wenn ich dann die Position hinter Gönni kriege, hat der Görke sauber und Holy vom Hinterrad weggedrückt.
Ja, da habe ich tatsächlich ein bisschen Mathieu van der Poel-Style meinen Ellbogen ausgefahren. Weil ich aber auch dachte, ich meine, das ist ein Profiathlet, der sich für Hawaii qualifizieren will. Und ich bin abgehalfterter 51-jähriger Trainer. Da ist ja wohl ganz klar, wer an zweiter Position fährt. Also da prallen ja zwei Welten aufeinander. Gravelrad hin oder her. Und Gönni ist aber tatsächlich wie ein Moped. Der ist alles von vorne gefahren, stoisch. Und teilweise hatte der dann wirklich vorne auf der Uhr nach 5-6 Stunden hatte der immer noch 300 bis 320 Watt. Das war halt wirklich unglaublich. Aber darauf wollten wir eigentlich nicht hinaus. Nee, sonst ist diese Episode um.
Das musste ich nur kurz unterbringen.
Und ich muss auch tatsächlich sagen, ich bin auch so ein bisschen. Du hast gesagt, what the funk, wir haben noch drüber gesprochen.
Ja.
Hast du gesagt, nee, hast du frei, treff dich mit deinen Athleten, alles gut, ich mach das Ding mit Fred alleine. Dann sehe ich gestern, Fred Funk hat mich in irgendeinem Beitrag kommentiert, dass ich dabei bin.
Nee.
Doch.
Also das ist, du hast gestern so viele Athleten-Calls geführt, dass du unseren Call vergessen hast, wo du meinst, bin ich dabei? Ich dachte so, nö, ich würde das mit Fred dann einfach what the funk.
Genau.
Außer wenn du willst. Hast du, nö, ich hätte schon Bock.
Ja klar, ich habe immer Bock in der
Konstellation. Dann habe ich Fred gesagt, ja, Nils hätte Bock. Ich meinte, ja geil, komm, lass was aufnehmen und dann war Nils dabei.
Freue ich mich auch drauf. Aber 4:45 Abfahrt. Gefühlt war das vor einer halben Stunde. Und das ist ja wirklich gerade so die ersten 3-4 Stunden, die sind ja einfach cool. Kein Verkehr, du flutschst da durch. Es war tatsächlich beim Losfahren schon hell. Ich habe eigentlich gedacht, ich fahre einen Sonnenaufgang, aber war nicht der Fall. Und dann wird es irgendwann so voller und du denkst, hä, warum wird das denn jetzt voller? Aber dann bist du halt einfach auch schon irgendwie so kurz vor Nürnberg. Und Ankunftszeit war prognostiziert, 11.20 Uhr, glaube ich. Und da haben wir gedacht, ah, alles super, da haben wir echt noch Zeit. Ich weiß auch gar nicht, wann wir rübergehen müssen. Du hast gesagt, um 2 müssen wir im Stadion sein. Jetzt ist es 12:30.
Wir haben noch 1,5 Stunden, ja.
Und dann habe ich mich schon gewundert, warum ich durch Nürnberg geleitet wurde. Und dann war eben hier vor diesem letzten Dreieck, wirklich nur noch 13 Kilometer vor Rot, wenn man dann abbiegt, ich weiß gar nicht, welche Autobahn das ist, aber da war dann halt voll Stau, richtig krass. Und dementsprechend war das jetzt wirklich, ich bin seit 5 Minuten gefühlt hier. Die Dame an der Schranke vorne, die hat mich einfach nicht durchgelassen. Mein Charme hat kläglich versagt. Also die fränkischen Frauen mögen mich nicht. Das, was ich jetzt gedacht habe und was ich dir kommuniziert habe, sage ich nicht am Mikro. Nachher hört sie den Podcast und dann bringt sie mich nächstes Jahr um. Aber ich war nicht so amused, dass ich hier nicht durch musste. Vor allem du musstest dann halt hier jetzt noch in der Hitze zum Auto laufen, um mir diesen Durchfahrtsschein zu bringen.
Ich bin komplett verschwitzt, Nils.
Und jetzt sind wir drin im Podcast und wir sind drauf gekommen, Tour de Kampen, ich war auf dem Rückweg, jetzt denken wieder alle, worüber redet er eigentlich, aber wir waren ja bei der Coverage von Frankfurt
genau. Und
bin dann ja mit dem Auto zurückgefahren, relativ früh und hab mir dann, als wir angekommen sind, so ein klein bisschen Überblick verschafft, da ging dann gerade das Drama los mit Ditlev, der dann ja irgendwie disqualifiziert war, doch nicht disqualifiziert war, wo ich dann zu dir meinte, hä, der steigt doch aus und startet dann in Rot. Wo du dann aber natürlich messerscharf, Körke, bist du bekloppt, das ist doch mittlerweile 25 Kilometer. Das macht gar keinen Unterschied, ob der jetzt aussteigt. Ganz so ist es nicht, weil die letzte Stunde hat dann doch nochmal einen gravierenden Unterschied. Aber du hast natürlich richtig bemerkt, PTO-Ranking, Ironman-Ranking, der Typ ist vorne mit dabei. Und das ist schon geil. Also das ist einfach wirklich diese Bereitschaft durchzuziehen, wenn du vorne im Ranking dabei bist. Das ist einfach nochmal was ganz, ganz anderes. Und natürlich war das der Punkt. Und das Rennen, du hast es angesprochen mit Jonas, was natürlich, da dürfen wir erst später drauf zu sprechen kommen, weil das ja die perfekte Überleitung zur Challenge Rot ist. Jonas Schomburg, Willi Hirsch und Daniel Beckegaard. Das sind nämlich die Protagonisten, von denen wir vorher schon gesprochen haben. Safe werden 1, 2 in Frankfurt aussteigen und dann hier in der Startlinie stehen. Jetzt sind es 3 Banditen.
Hast du eigentlich mal, ich habe mir die Frage gestellt, dass er. Also es passiert ja oft, so dieses Frankfurt-Ding, war nix oder ausgestiegen oder gestürzt oder Platten, was auch immer und dann noch so den Rot-Switch und ich bin ja fit und race da. Hast du irgendwen im Kopf, wo das mal wirklich gut gegangen ist? Die Frage habe ich mir gestellt, ob das mal irgendwer, der dann wirklich ein gutes Rennen abgeliefert, weil ich dachte immer so, das ist ein total logischer Schritt, aber dann 2-mal Mindset, Race Week aufbauen, du hast eigentlich getapert, dann hast du eine Woche länger tapert. Bei Jonas, der kam jetzt irgendwie auch direkt aus der Höhe, dann müsste jetzt eigentlich im Höhenloch sein. Kann sowas überhaupt gut gehen? Also ich habe keinen im Kopf, wo das gut, also gibt's vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht hat irgendwie hier die Zuhörer, können uns da auf die Sprünge helfen, wenn du auch keinen im Kopf hast. Aber ich weiß keinen Athleten, wo das wirklich mal richtig gut funktioniert hat.
Also dieses innerhalb von einer Woche fällt mir jetzt auch keiner ein, was damals immer eine Kombination war, die wirklich, aber das ist eine andere Geschichte, das war Ironman Hawaii und Ironman Florida. Das waren ja so 3 Wochen auseinander und
das
da
geht.
Ist es, genau, das ist was anderes und ich meine, da werden wir, glaube ich, gleich drauf zu sprechen kommen, wie die 3 halt auch die Renndynamik verändern können. Habe ich jetzt auch im Vorfeld drüber nachgedacht, wie sich das wohl auswirkt, aber ob das tatsächlich einer schon mal erfolgreich gemacht hat, das kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Das ist natürlich.
Wie sagst du das aus Coach-Sicht? Also wie schwer ist es, da jetzt nochmal einmal die Spannung aufzubauen und vor allen Dingen auch trainingstechnisch, also du musst ja auch da die Spannung und irgendwie ja einfach gucken, dass du nicht abbaust, dass du aber auch nicht zu viel Reiz setzt, nicht überschießt, dass du wirklich dann auch eine Woche später, wo du eigentlich eine Woche vorher fit sein wolltest, nochmal wieder sharp irgendwie an der Startlinie stehst und ready bist.
Ich glaube tatsächlich, dass das im Ironman das Training jetzt und dieses Scharfmachen, wenn man absieht von dem Punkt, den du bei Jonas richtig angesprochen hast, mit der Höhe, glaube ich tatsächlich, dass das auf die Leistung an Tag X gar nicht so viel Einfluss hat, weil Ironman halt zu so viel im Kopf entschieden wird und das hat man dann ja auch wieder gesehen, jetzt switchen wir ganz, ganz wild hin und her, Pingpong. Aber bei Ditlev, weil wir darüber gesprochen haben, dass er disqualifiziert wurde und oder dann ja die Disqualifikation wurde wieder zurückgenommen, aber da hast du ja gesehen, was das mit seinem Rennen gemacht hat. Ich glaube wirklich, dass der in dem Moment, wo er die Disqualifikation mitgeteilt bekommen hat, da war er ja an 2. Stelle liegend, da war ich davon überzeugt, dass er wirklich mit raced um den Sieg. Klar, Blumi ist nachher eine 2:30 gelaufen, der ist saustark gerannt. Genauso muss man auch sagen, dass ja auch Christian Hogenhauk eine Zeitstrafe bekommen hat von einer Minute, was bei 2,5 Minuten Abstand am Ende jetzt gar nicht so viel klingt. Aber er hat ja auch vorher schon seine Kette verloren. Und wenn du darüber nachdenkst, dann wird das wahrscheinlich, sind das dann eher so 1,45, 2 Minuten. Und was das mit der Dynamik ausmacht, wenn du in die letzte Runde gehst und Christian Blumenfeld hat nur noch 50 Sekunden Abstand oder 2 Minuten 50, das ist natürlich ein riesengroßer Unterschied. Und diese Risikobereitschaft, die Blumi natürlich, der hat das ja unfassbar gut gemacht. Aber der hätte ja früher schon ein bisschen schneller laufen müssen, als er eigentlich gedacht hat. Also das sind ganz viele Sachen, die damit zusammenhängen. Und ich glaube tatsächlich, so sind wir drauf gekommen oder bin ich drauf gekommen, dass, glaube ich, diese Kopfkomponente, dieses Spannung aufbauen, es hat nicht funktioniert, mit der Niederlage umgehen. Klar ist der Switch jetzt von Frankfurt auf Rot ganz schnell gemacht. Und gerade bei sowas wie jetzt bei Jonas, wo halt einfach ein Mechanical dazwischen kommt, auch zu einem relativ frühen Zeitpunkt, ist es natürlich ganz klar so, dass du dann sagst, nee, ich gehe jetzt raus und versuche nächste Woche in Rot ins Starterfeld zu kommen. Bei den anderen beiden, Willi Hirsch und Daniel Beckegaard, da sehe ich das ein bisschen schwieriger, weil die ja auch lange im Rennen waren. Und ich weiß jetzt nicht konkret, ich glaube, Willi hatte auch irgendwelche gesundheitlichen Probleme nachher. Ich glaube, kreislaufmäßig oder so lief es bei ihm, glaube ich, nicht. Habe ich irgendwo gelesen oder er hatte Probleme mit dem, also irgendwas war da auch, das war jetzt nicht so, dass er einfach rausgegangen ist, da ist er glaube ich auch nicht der Typ für, der aussteigt, weil sonst nichts ist oder weil das Rennen nicht so läuft, wie er sich das vorstellt. Daniel Beckegaard ist natürlich super spannend, weil wir uns dann ja auch so über dieses Kopftalent in der letzten Episode unterhalten haben und dass ich glaube, dass er mit Philipp jetzt jemanden an seiner Seite hat, der halt quasi ihn positiv bestärkt, was die Psyche anbelangt. Ja, ich glaube, das wird jetzt echt, wird spannend sein zu sehen, wie Rot läuft. Weil ich glaube, wenn Rot jetzt auch nicht gut läuft und das auch wieder so ein Negativerlebnis wird, dann ist das wirklich eine herausfordernde Saison für ihn. Aber ich glaube, für die zwei wird es schwieriger werden, den Fokus zu finden, als für Jonas. Weil bei Jonas ist es natürlich so, ich kriege diese zweite Chance, die du halt auf der Langdistanz im Triathlon sehr, sehr selten hast. Und ich glaube tatsächlich, dass Jonas, also brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber zu reden, werden wir gleich nochmal ein bisschen ausgiebiger, wie er ein Faktor ist und ob das Rennen jetzt, was ja viele sagen, der gewinnt das Ding mit links, das wird sicherlich spannend sein, gleich nochmal zu diskutieren. Aber ich glaube, für Jonas ist es eher so, dass der in genau der gleichen Form am Start steht wie letzte Woche, aber da ist halt noch dieses Höhenloch. Und das weiß man nun wirklich, dass dieses eigentlich der schlechteste Zeitpunkt eines Wettkampfes ist halt nach 10 Tagen. Also ja. So diese 1 bis 2 Wochen, da hat man eigentlich dieses klassische Höhenloch und fühlt sich einfach nicht so gut. Er hat ja selber auch betont, dass er die besten Rennen macht, wenn er direkt aus der Höhe kommt. Das, was bei Fred ja immer so ein Wabang-Spiel ist, 2 Tage nachdem er aus der Höhe kommt in Samorin, hat er sich super gefühlt. Jetzt in Vancouver wieder und am 3. Tag, nachdem er aus der Höhe war, ging dann gar nichts. So, das ist dann wirklich teilweise so ein Tagesding. Aber klassisch, so die erste Woche bis zur 2. Woche, ab der 2. Woche setzt dann der Höheneffekt extrem ein. Kann wirklich eine Phase sein, wo es nicht funktioniert. Und das Spannende ist dann ja, du kommst ja im Ironman an die Situation oder bei der Langdistanz an die Situation, dass es nicht läuft. Und da ist dann halt die Frage, was macht das mit deinem Kopf? Fängst du dann sofort die Assoziation zu machen? Fuck, ja klar, ich bin ja auch erst vor 10 Tagen aus der Höhe gekommen, das läuft jetzt nicht so gut. Mhm. Das kann natürlich so ein Punkt sein, der kommt. Kann aber natürlich auch sein, dass der jetzt einfach neues Setup, einfach nochmal bei Lasse gewesen. Ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast. Ich habe ja geschrieben, hat nochmal 5 bis 10 Watt gespart und dann hat Sevi ja kommentiert, es sind eher 22 Watt. Da wusste ich aber auch nicht, dass der noch keine Ceramic Speed Inlage hatte. Und da muss man ja auch wirklich sagen, das ist ja höchst unprofessionell. Also wenn ein Athlet eines Kalibers von Jonas Schomburg, der einfach bei jedem Weltcuprennen vorne mit vom Rad steigt, also der hat einfach eine Schwimm-
und... Da siehst du mal, wie wenig das eigentlich in Wirklichkeit ausmacht.
Nee, die Frage ist ja, also gerade, und da ist natürlich ein Unterschied zwischen den Drafting-Rennen und den Non-Drafting-Rennen, aber das ist ja, also du musst doch, wenn du so ein Typ bist, musst du doch das Rad so optimiert haben, dass alles passt.
Ja, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, in Frankfurt war auch, dann kam Sebi auch irgendwie in Livestream, ja, ich habe es gerade nochmal confirmed, die erste Stunde ist er 380 Watt gefahren, average.
Ja, wobei das darf er, also wenn er das macht, dann fährt er jetzt zwar nochmal 5 km/h schneller, weil er ein besseres Setup hat, aber das wird nicht funktionieren.
Ja, also es war auch, das hast du wahrscheinlich nicht mitbekommen, aber in der Pressekonferenz, ich war nicht da, Aber mir wurde zugetragen, dass in der Pressekonferenz Till dann die Frage gestellt hat, ob die Zeit von Magnus Detlef zu schlagen sei. Da hat sich keiner gemeldet. Dann hat irgendwann Jonas sich dann erbarmt und hat aufgezeigt, wie in der Schule, und gesagt, ja, sollte eigentlich kein Problem sein.
Gut, im Grunde genommen.
Also das Mindset passt.
Das Mindset passt. Aus diesem Sinn werden Champions gemacht. Er ist ja auch so, das habe ich nämlich noch gesehen, wie er in Frankfurt auf dem Weg vom Langnerwalze in die Stadt gekommen ist, wie der aus der Kurve raus beschleunigt hat. Das war so ein bisschen Prolog Tour de France, 12 Kilometer. Und also er ist das Ding wirklich angegangen wie seine Weltcuprennen.
Ja, und der ist ja auch ohne den Lenker noch in der Gruppe dann, ich glaube um Patrick war es dann die Gruppe, noch da einfach mitgefahren. So, ja, wieso, ich kann doch hier mitfahren. So nach dem Motto, wieso nehmt ihr mich jetzt raus?
Und das Abgefahrene war ja, das war ja witzigerweise, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, weil die Situation habe ich tatsächlich auch gesehen. Das war ja genau der Moment, wo der Reporter davon geschwärmt hat vom Motorrad, wie super Patrick mitfährt und wie kontrolliert er das macht, wo er dann ja aber den Anschluss verpasst hat an die Gruppe. Weil er hat dann noch darüber erzählt, nee, Patrick hat hier alles unter Kontrolle, und dahinter ist dann tatsächlich Schomburg mit Oberlenker am Basebar, weil er ja keinen Aufsatz mehr hatte, hinterhergefahren. Ich glaube aber tatsächlich, dass er den Kontakt da dann auch zu Patrick verloren hat.
Ja, ja, ja.
Und in dem Moment...
Da trittst du ja so viel was mehr.
Extrem, und auch alleine von der ganzen, also auch Kraftübertragung und so funktioniert das ja auch nicht. Und dann hat aber die Kamera so einen Schwenk gemacht, und dann habe ich gedacht, warte mal ganz kurz, das ist keine 20 Meter Lücke, man sieht die Gruppe gar nicht mehr. Und dann habe ich noch gedacht, was erzählt er denn? Ich glaube, dass es jetzt eher darum geht, gerade dass Patrick den Anschluss verliert. Und dann hat man irgendwie so eine Helikopteraufnahme gesehen, und dann hat Sebi auch eingestiegen und meinte, warte mal ganz kurz, ich glaube, das ist jetzt hier gerade eine Situation, wo gerade wirklich was passiert. Und da war ja nicht nur Patrick, der den Kontakt verloren hat, sondern auch Paul. Dann waren ja beide, waren zu dem Zeitpunkt, glaube ich, zusammen. Paul war, glaube ich, hinter Patrick, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall haben sie wirklich tatsächlich in dem Moment dann den Anschluss zur Gruppe verpasst. Und ja, Jonas wird, das wird monsterspannend sein zu sehen. Und wenn er das Ding so angeht, wie er Frankfurt angeht, dann gibt es hier einen Knall am Kanal, glaube ich. Also wenn der wirklich die erste Stunde da mit 370, 380 Watt anfährt, die hört sein Papa bis nach Hannover, wobei der hoffentlich hier sein wird.
Das Krasse ist ja, was man auch sehen muss, das spielt halt immer noch eine Rolle, ne? Dieses, wenn du vorne wegkommst und da sind noch irgendwie ein Führungsfahrzeug und Motorräder und sowas, du hast halt da immer auch noch mal viel um dich rum. Wenn du Glück hast, hast noch mal ein bisschen mehr, profitierst du davon. Und wenn du da alleine wirklich wegfährst erstmal und weg bist und hast die ganze Fotografen-, Führungs-, Moped-, Livestream und so erstmal bei dir und nicht noch 10 hinten dran, und du darfst halt dann nicht 380 Watt weiterfahren, das, ne?
Ja, aber auch trotzdem, wenn du halt, in der ersten Stunde...
Ja, ich weiß nicht, wie er es verkraftet, das wird spannend zu sehen. Ich schätze, dass er da eine ähnliche Taktik haben wird, weil wieso sollte er es in Frankfurt so machen und jetzt anders, wenn das so in Anführungsstrichen auch für ihn sich wahrscheinlich ja erstmal richtig und auch erfolgreich angefühlt hat. Er ist alleine weggekommen und er ist jetzt in Rot, sind natürlich nochmal viel mehr stärke Schwimmer dabei. Er schwimmt aber natürlich auch ganz, ganz vorne mit und ist super stark. Also sonst ist ja immer Lukas Voigt, wenn der startet, wie jetzt in Rot, sagst du, ja, der kommt mit Abstand alleine aus dem Wasser vorne. Bin ich mir dieses Jahr gar nicht so sicher, aber da bin ich gespannt, ob er es eben genauso macht wie in Frankfurt, weil da, ja, wenn er da auch die ersten 6 Kurven so attackiert und dann wegfährt und dann alleine weg ist mit einem Livestream-Moped und einem Führungsfahrzeug, warum nicht? Und wenn er dann seinen Rhythmus findet und settelt, dann kann es spannend werden.
Nee, aber trotzdem haut er ja in der ersten Stunde Zucker raus bis zum geht nicht mehr. Und ich glaube, dass er tatsächlich auch, also das scheint ja auch ein bisschen das Naturell von ihm zu sein, das ist ja auch extrem erfrischend und extrem cool. Ich glaube aber tatsächlich, dass er vermutlich in dieser Woche so viele Leute getroffen haben, die gesagt haben werden, Jonas, auch wenn sich das leicht anfühlt, du haust trotzdem Glykogen raus. So, und ich bin natürlich komplett bei dir, dass du natürlich versuchen musst, wegzufahren, aber wenn du dir anschaust, ich habe extra nochmal in Vorbereitung auf den Podcast jetzt, weil ich gedacht habe, okay, vielleicht sprechen wir dann doch nochmal kurz über Frankfurt, mir den Podcast mit Christian Hogenhaug angehört, super spannend, also alle Nerds von euch, die auch so Bock haben auf Trainingsmethodiken, und ich bin schon sehr lange Fan von Christian Hogenhaug, weil er ja die Erstauflage des Ironman Hamburgs gewonnen hat und einfach ein unfassbar sympathischer Typ ist und auch so unspektakulär. Mhm. Wenn man sich einfach auch nur so seine Frankfurt-Rennen anguckt, dann sieht es immer so aus im Vergleich zu diesen Superläufern, als wenn der ja nach dieser Radperformance gar nicht mehr gut gelaufen ist. Der ist aber eigentlich, seitdem ich ihn auf der Pfanne habe, immer so eine 2,45, 2,46, 2,48 gerannt. Heutzutage ist das eher eine langsame Marathonzeit, aber so vor 4, 5 Jahren war das immer noch ein Rennen oder immer noch eine Zeit, womit du vorne definitiv mit dabei warst, was bei ihm ja auch der Fall war. Jetzt ist er, glaube ich, ist er eine 39 gerannt oder eine 40? Also
ja, der ist schon jetzt nochmal schneller gerannt als sonst und der ist aber auch eigentlich wie immer angegangen, so 4er Schnitt.
Nee,
ist dann schnell, doch.
Der ist ganz... ganz lange 3,45 gelaufen, hat er eben im Podcast erzählt. Er ist gleichmaß gelaufen.
Ja, okay, aber der Ironman Trekker zeigt dann einfach andere Zeiten an. Aber so, das weiß ich noch im Livestream, das habe ich nicht gesehen, weil irgendwie mit irgendwo vierer Schnitt oder sowas mal drin und ist dann halt immer schneller geworden.
Genau, also er ist die zweite Runde irgendwie 2-3 Sekunden schneller gelaufen als die erste. Also hat das wirklich gehalten.
Im Ironman, genau. Krass.
Ja, mega faszinierend.
Super krass.
Die letzte Runde musste er dann tatsächlich runter auf vierer Schnitt gehen. Das hat ihm dann so ein bisschen das Genick gebrochen, hat er auch erzählt. Aber auch sehr interessant, wieder dieses typisch Skandinavische. Er hat auch 10 Tage vorher einen Test gemacht, wie ja Magnus Ditlev auch immer diesen Test-Day.
Mhm.
Aber noch viel abgefahrener, hat wirklich am Abend vor dem Trainingstag keine Kohlenhydrate mehr gegessen, hat dann morgens auch keine Kohlenhydrate gegessen und ist dann 2 Stunden auf dem Rad Race Pace gefahren, um wirklich komplett seine Glykogenspeicher zu entleeren und ist dann in Zielgeschwindigkeit losgelaufen auf dem Laufband. Dann haben sie die Ökonomie gemessen, dann ist er eine 11-Kilometer-Runde gelaufen, da hat er sich dann verpflegt. Also ab dem Zeitpunkt des Laufens hat er sich verpflegt, weil er wollte gucken, ist seine Laufökonomie in einem Zustand, wo die Glykogenspeicher leer sind.
Alter, und das 10 oder 11 Tage vorm Ironman?
10 Tage vorm Ironman.
Hui.
Irgendwie 1,5 Kilometer auf dem Laufband, die Ökonomie gemessen, 11-Kilometer-Runde in Race Pace, wieder aufs Laufband gegangen, wieder die Ökonomie gemessen, nochmal 11 Kilometer in Race Pace und dann nochmal die Ökonomie gemessen. Und da haben sie festgestellt, dass sein Drop, also die Ökonomie beim dritten Mal Laufband, war 10% schlechter als beim ersten Mal. Also er hat einen sehr, sehr hohen Drop, was das anbelangt. Macht aber auch Sinn, weil er auch sehr wenig läuft. Also er hat tatsächlich Wochenkilometer von 50 bis 60 Kilometer. Ist erst die letzten 3 Wochen 95 Kilometer pro Woche gelaufen, die letzten 3 Trainingswochen. Also wirklich sehr interessant, was er da in dem Podcast erzählt. Und vor allem, was sehr interessant ist, dass er auch beim Radfahren sehr geringes Volumen macht, weil er das in den letzten Jahren sehr viel gemacht hat, aber sehr, sehr viel schwellenbasiert trainiert, also tatsächlich fast 2 Stunden pro Woche an der LT2 verbringt und dazwischen auch sehr, sehr viel in dem Bereich zwischen Ironman und Ironman 70.3 Intensität, aber fährt tatsächlich irgendwie nur 10 bis 12 Stunden Rad. So, also wirklich extrem faszinierend, teilweise auch Double Threshold Days auf dem Rad. So nach dem Norweger Modell halt, wo er morgens längere Intervalle fährt, abends dann kürzere Intervalle, die ein bisschen hochintensiver sind, also trotzdem immer noch sehr Laktat gesteuert das Ganze macht. Also wirklich ein sehr interessanter Podcast, Triathlon Hour von Jack, also kann man sich mal anhören. Und er hat zum Beispiel erzählt, dass er die erste Stunde gar nicht so, er ist die erste Stunde sehr kontrolliert gefahren, weil Jonas ja vorne war. Nachgegangen hat er gesagt, wäre es wahrscheinlich schlauer gewesen, wenn er keine Calfguards angezogen hätte und keine Socken angezogen hätte, dann wäre er vielleicht mit Jonas mitgefahren, wobei ich glaube, dass er die Werte so nicht mitgefahren wäre, weil er halt gesagt hat, der weiß halt einfach, dass er Zucker raushaut. Wenn der an die 400 Watt fährt, dann haut er halt einfach seine Glykogenspeicher leer. Und ich glaube, dass Jonas, er muss auch nicht 390 Watt fahren, um da vorne wegzukommen. Also der wird sich die Strecke jetzt wahrscheinlich angeguckt haben. Der wird sehr, sehr gute Skills haben. Also das hat er einfach vom Weltcup schon. Spannend sein wird es sein, wie es halt die Dynamik allgemein verändert. Weil natürlich, ich meine, es ist nicht nur Jonas, es ist auch Willi, der auch ein Frontpack-Schwimmer ist. Und Daniel Beckegaard, der auch ein Frontpack-Schwimmer ist. Und dann dürfen wir nicht vergessen, weil das ist dieses 3-Wochen-Zeitfenster. Da bin ich mal wirklich sehr gespannt auf Finn Große-Frese, der vor 3 Wochen, wie gesagt, Klagenfurt gewonnen hat. Sehr, sehr, sehr souverän. Vielleicht auch, weiß man nicht ans Limit gegangen ist, weil ich glaube, er hatte irgendwie 8 Minuten Vorsprung. Und das ist einer, da bin ich mal wirklich sehr gespannt, was der am Wochenende jetzt oder übermorgen zeigt. Weil das ist natürlich schon jetzt ein Fakt, dass einfach 4 extrem starke Schwimmer und Radfahrer mehr in der Gruppe sind als vorher.
Ja, und dazu packst du dann jetzt noch Vincent Louis, Henry Schumann, Lukas Voigt,
Aaron Royal,
Jan Stratmann,
Sam Laidlow.
Also ich glaube sogar, dass wo du sonst immer sagst, das sind safe Frontpack-Swimmer, ich glaube, dass sich diese Gruppe am Sonntag vielleicht sogar auch in 2 splitten könnte. Das ist 2 Frontpacks in Anführungsstrichen gibt. Also gerade so mit Henry Schumann, Vincent Louis, das sind schon richtig krasse Schwimmer.
Ja, aber da kann Jonas ja mitschwimmen.
Ja, ja, wahrscheinlich. Also ich bin gespannt, was dann aber so mit dann, ob Strati dann da mitgehen wird, ob da Sam Laidlow mitgehen wird oder also wie sich das aussieht oder ob die vielleicht doch nicht ganz so hart schwimmen, weil dann irgendwie auch jeder sagt, ey, du bist doch der starke Schwimmer, ey, du bist der starke Schwimmer. Ist ja auch oft so, dass dann keiner Bock hat, die Arbeit zu machen. Also das wird echt keine Ahnung, ich war noch nie so gespannt auf das Schwimmen in Rot wie dieses Jahr, bin ich ehrlich.
Na gut, die werden schon auch festgestellt haben, dass Fred jetzt zweieinhalb Wochen nicht trainieren konnte im Wasser, dass er in Vancouver nicht so eine gute Schwimmperformance gezeigt hat, wie er sie normalerweise gezeigt hat. Und die wäre natürlich schon, also das ist für die starken Schwimmer natürlich eine Chance, Fred zu distanzieren.
Aber es sind halt so viele starke Schwimmer und auch so viele Athleten, die generell stark sind, die da jetzt eben mit dabei sind. Das wird halt spannend, wer von denen sagt, dann zieht sich den Schuh an und sagt, ich, wahrscheinlich Lukas Voigt.
Naja gut, Lukas Voigt hat ja gar nichts zu verlieren. Das ist ja ganz klar, dass der danach...
Ja, wahrscheinlich könnte der für Fred echt so ein Brecher sein. So, dass, wenn die dann irgendwie alle da mitschwimmen können und der zieht die weg, das wird halt echt interessant. So, wie, ich bin super gespannt,
wie das...
Spielt
den auch nochmal in den Karten.
Ja, wobei das für Fred, glaube ich, ganz gut ist. Der ist eigentlich ohne Wetsuit immer eigentlich ein bisschen stärker, so siehe Ibiza und sowas, die rennen. Also da performt Fred, glaube ich, immer so ein bisschen besser. Wir werden es gleich noch hören und ihn fragen. Aber das finde ich halt super spannend und ja, auch seine Einschätzung dazu dann mal. Ist ein Live-Podcast, wird leider nicht veröffentlicht. Das erzählen wir dann nach Roth, was er gesagt hat und wie es wirklich gekommen ist.
Ihr habt noch anderthalb Stunden Zeit, nach Roth zu kommen.
Ja, noch anderthalb Stunden Zeit, nach Roth zu kommen.
Obwohl, nein, dann ist ja noch nicht hochgeladen. Wir machen ja auch keinen Live-Podcast.
Ach ja, scheiße.
Was erzähle ich für Scheiß?
Mal,
ne? Ich bin ein bisschen gegart. Ich bin lange im Auto und habe bisher eine Brezel gehabt.
Die Sonne brennt uns auf den Kopf und
aber das ist, um das abzuschließen, also ganz ursprünglich sind wir darauf gekommen, ich glaube schon, dass es vom Kopf her extrem schwierig ist, dieses Momentum nochmal hinzubekommen. Ja. Am einfachsten ist es definitiv für Jonas, weil das halt, für ihn ist es ja eigentlich sogar eine perfekte Situation. Wir haben alle irgendwie darauf gehofft, dass es so kommt, wie es jetzt in Frankfurt gekommen ist. Nicht die Situation, dass er ein Mechanical hatte, sondern einfach die Situation, dass er den Stier bei den Hörnern packt. Und der hat ja jetzt so diesen Taste of Blood, hat er jetzt natürlich im Mund. Ja, ich meine, der weiß, wie das ist, da als erster Main lang zu rollen und die Kamera die ganze Zeit vor sich zu haben, den Helikopter über sich zu haben. Der hat Blut geleckt, der Kerl. Und da muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen, das ist mir jetzt auch wieder bewusst geworden auf der Fahrt hierhin. Die 6 Stunden, die ich im Auto, ne, 7 Stunden war es dann ja doch fast. Roth ist halt einfach... echt eine andere Nummer. Ne? Das ist einfach auch so dieses Festival. Wir haben ja darüber geredet. Eigentlich wollte ich am Donnerstag kommen, dann ging das halt familiär nicht. Ich hatte gestern richtig FOMO. Also als ich schon so diese Bilder gesehen habe von euch. Und das ist halt einfach, das ist echt ein Festival.
Die Leute haben auch alle schon gefragt, wo ist der Coach?
Aber ist
ich habe Fragen.
Ist es noch mehr als letztes Jahr? Nee, ist vergleichbar wahrscheinlich.
Liegt wahrscheinlich dran, wen du fragst. Wir waren ja letztes Jahr nicht auf der Messe, sind nur so drüber gegangen, hatten keinen Stand, deswegen kann ich das echt schwer beantworten. Ich hätte jetzt so gesagt, vom ersten Gefühl her, gestern, dass es genauso voll ist. Jetzt heute Morgen bei uns am Stand, weil wir natürlich morgens und dann Kaffee für Clubmitglieder und so rausballern, da ist es natürlich super voll, weil morgens alle einen Kaffee trinken. Ja, aber ich bin sonst hier hinten drüber gegangen, da war es heute Morgen noch ein bisschen leerer, aber ich weiß gar nicht, wie es letzte Mal am
Freitag war. Ja gut, der Großteil der Leute kommt halt irgendwie Freitagmittag, ne? Das muss man halt
auch sagen.
Ich glaube
auch, genau, also so wirklich bewerten kannst du es heute Abend, so wie voll es dann war, aber die Messe ist nochmal größer geworden, ist noch auf dem Parkplatz rausgezogen. Und
also hier auf dem Parkplatz konkret, weil ich meine, das ist ja das Lustige,
auch
wir
noch
haben
mehr los, ja.
Hier letztes Jahr ja auch aufgenommen und da würde ich sagen, steht ja die doppelte Anzahl an Campern. War, glaube ich, auch letztes Jahr das erste Mal, dass dieser Parkplatz hier aufgemacht wurde. Also das muss ich auch erstmal rumsprechen. Aber Roth ist halt einfach echt nochmal, ist einfach nochmal eine andere Nummer. Und ich meine auch die Tatsache, dass du ja, das ist ja auch ein bisschen schade tatsächlich an Frankfurt, dass auch solche Sachen wie Bad Vilbel, das war ja sonst auch immer so ein Monster-Hotspot. Das war ja jetzt kein Vergleich mit Solarer Berg, aber es war ja zumindest so, dass du da halt reingefahren bist und dann waren da halt diese Menschenmassen auf der linken und auf der rechten Seite. Das hatte man ja jetzt letztes Jahr, glaube ich, gar nicht so. Also ich habe es zumindest nicht so empfunden. Klar, letztes Jahr war jetzt auch extrem undankbares Wetter.
Bad Vilbel war ja auch gar nicht mehr drin letztes Jahr.
Genau, war auch gar nicht mehr dabei. Aber auch es waren halt keine Hotspots in dem Sinne dabei, wie es halt hier in Roth mehrfach der Fall ist.
Absolut.
So, und ich meine, wann ist Greding? Das weißt du besser als ich. Ich glaube, nach 30, 35,
40
Kilometern. Also das ist dann ja so das erste Mal. Da hat sich dann so quasi wahrscheinlich vielleicht die erste Gruppe schon so ein klein bisschen gebildet und gesettelt. Das ist ja dann doch auch immer recht faszinierend, wie schnell das dann auch bei den Top-Athleten am Anfang, wie die Zeit rennt, gerade am Anfang, wenn sich das alles sortiert und die ersten Kilometer vom Wasser raus an der Lände nicht, aber oben sind die auch so ein klein bisschen technisch, also so die ersten Kurven,
Schleuse, da
Schleuse
vorbei,
da musst du
genau.
Dann ja schon so ein bisschen gucken, dann musst du die Abfahrt finden, dann kommt der erste Anstieg im Wald, der ja auch gar nicht so ohne ist, wo letztes Jahr Ditlev halt dann weggefahren ist, wo Strati noch versucht hat, hinterherzufahren. Also die erste Stunde ist ja einfach immer sehr stark geprägt von Dynamik oder mittlerweile muss man ja auch sagen, sind 40 Kilometer bei den Profis ja nicht mehr die erste Stunde, sondern man muss ja auch echt umdenken. Ne? Also so dieses, die fahren 4 Stunden 15, ist halt vorbei. Ich meine, Christian Hogenhauck ist halt einfach 3,53 gefahren.
3,3 in Frankfurt.
Alter Schwede, und das ist jetzt auch nicht so die monsterschnelle Strecke. Auch in der zweiten Runde halt auch voll gewesen. Ich meine, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, wie er das eine Mal da durch die Aid Station durch ist.
Hintenrum, das war crazy.
Dann ist ihm noch die Kette abgelaufen. Also was sind das mittlerweile für Dimensionen? Und das wird ja jetzt am Wochenende nicht anders sein.
Nee. Und so. Dann der Lauf von Blumi natürlich auch in Frankfurt, da müssen wir auch drüber reden. Da einfach 3,30 bei der Hitze. Und ich habe so eine Analyse noch gesehen von Core, hier Körpertemperatur. Ja. Ich weiß nicht, ob du die auch gesehen hast. Dass er ja irgendwie in Heat Zone 8 von 10 trainiert hat vorher für seine Heat Adaption. Und dann denkst du so, ja, wo ist denn der wohl hingekommen beim Rennen? Und dann habe ich die Zahlen gesehen und ich habe es gar nicht geglaubt. Der ist in 2 geblieben. In Zone 2 von 10.
Ist er nicht zum Ende bis zu 4 gekommen, dachte ich? Ich dachte irgendwie, dass er am Ende bis zu 4 gekommen ist.
Kann sein, aber im Durchschnitt war es dann irgendwie 2 von 10 über das ganze Rennen. Und es waren halt der ist 3,30 gerannt. Der ist 2,30 Marathon gerannt bei 35 Grad. Ich habe mit Tom geschrieben, der fotografiert hat im Zielstand, weil er dann im Livestream war, habe ich so einen Fernseher abfotografiert und dann ihm geschickt und meinte, es ist gottlos heiß.
Ja, das ist...
Also, und der bleibt da in was, ne, jeder kracht und ächzt da irgendwie und der hat Heat Strain 2. Ich gucke nochmal, ob ich es rausfinde.
Also wirklich, aber wirklich extrem faszinierender Marathon. Also auch einfach diese Konstanz, ne? Also, dass der wirklich zu keinem Zeitpunkt sah der irgendwie so aus, als wenn der wirklich am Anschlag ist am Ende, weil, glaube ich, da hat er echt noch die Illusion wahrscheinlich, oder illusorisch ist es ja gar nicht, dass er unter 2,30 läuft.
Also 1,1 von 10 Heat Strain Index. Und trainiert hat er in 8,5 von 10 Heat Training Load. Also Heat Strain über das ganze Rennen 1,1 von 10.
Ja, aber zum Ende wird es dann höher gewesen sein. Weil das war halt krass, wie der auch am Ende wirklich noch geballert ist, ne? Wie der gedrückt ist. Und ich meine,
der ist nur bis 2 gekommen.
Der ist halt einfach ein 3,30er Schnitt gerannt.
Ich habe die Daten jetzt von nur bis 2 gekommen, Zone. Also wirklich krass, wie in Anführungsstrichen gut adaptiert,
ja.
Und wie gut er auch gepaced hat, ne? Und sich dann auch gekühlt hat anscheinend. Und wie gut das System da funktioniert. Also das ist so ein bisschen, ja, die Norweger, die ballern nicht nur, sondern da, die sind ja auch immer mit diesen Sensoren unterwegs, ne? Die messen alles, die haben dann noch irgendwie Moxie-Sensoren im Training und ja, dieses jahrelange Messen zahlt sich halt anscheinend bei denen auch dann in genauso, je härter die Temperaturen, desto besser für die Norweger wahrscheinlich.
Und ich meine, ja, nicht nur die Norweger.
Und die Dänen auch, die aber genauso arbeiten.
Eigentlich muss man sagen, ne? Die Skandinavier. Ne?
Die Skandinavier meine, das haben halt, uns richtig hops genommen in Frankfurt.
Das ist
haben uns richtig hops genommen.
Genau.
Und ich meine, bevor wir es vergessen, welche Schuhe sind die ersten 4 aus der Wechselzone rausgelaufen, ja, Gökkeman?
Genau, Puma. Du hast es vorher angekündigt.
Krass, ich wusste es echt nicht.
Aber Detlef auch. Also Detlef ist auch. Und so, das war auch echt faszinierend zu sehen. Das zeigt aber halt auch wieder, dass die halt einfach, die sind halt einfach am Zahn der Zeit. Ne? Die wissen halt einfach genau, was angesagt ist. Ich meine, wir reden noch drüber. Dann hat einfach Hogenhauck das Ding, Detlef hat das Ding. Das ist schon wirklich faszinierend, wie die da halt einfach, es ist halt, ja, es ist halt einfach wirklich ein kleines Land, die unheimlich Bock haben auf Ausdauersport. Ich meine, übermorgen startet die Tour de France, Jonas Vingegaard, auch top vorbereitet. Das ist halt alles irgendwie kein Zufall. Das ist halt einfach wirklich krass faszinierend zu sehen, wie sie das machen. Und ich meine, man muss halt auch einfach sagen, dass so ein Rennen wie ein Ironman auf der einen Seite, das haben wir ja schon oft gesagt, es ist unheimlich komplex, wenn du so vom Außen reinguckst und siehst, was es alles für Variablen gibt. Auf der anderen Seite muss man halt sagen, ist es halt mittlerweile einfach auch ein krass berechenbares Ding. So, und was ich auch wieder faszinierend finde, weil die Diskussion ja auch oft gesagt wird, wenn du dir anguckst, wie viel Kohlenhydrate die konsumiert haben. Ich meine, ich glaube, dass Christian Hogenhauck, habe ich gelesen, beim Radfahren irgendwie 135 Gramm zugenommen hat.
Christoph Storn ist angeblich auch 140 oder
ja,
so.
Ja, so, das sind ja wirklich so Zahlen, wo die, wird ja ganz viel diskutiert, wird es wirklich umgesetzt, also wie viel kommt von diesen 140 Gramm letztendlich wirklich ran. Ich gehe nicht davon aus, dass die Jungs es machen würden, wenn davon irgendwie 20, 30 Gramm nicht umgesetzt werden. Also ja, das ist schon krass, wie die das halt wirklich machen. Und ich meine, wenn du dann hörst, was der Christian Hogenhauck 10 Tage vorher für einen Test macht, dann werden die halt einfach auch echt ganz genau wissen, so und so viel Gramm musst du zu dir nehmen und die Geschwindigkeit kannst du rennen. Also das ist schon wirklich extrem faszinierend und nichtsdestotrotz hast du dann halt immer diese Komponente Kopf mit drin. Das hat man jetzt bei Detlef gesehen, den wirklich, glaube ich, diese Zeitstrafe einfach, ja, dass das Rennen gekostet hat. Das muss man tatsächlich sagen. Oder auch die Disqualifikation, weil er dann ja geschimpft hat. Muss man aber vielleicht auch nochmal ganz kurz drüber reden, weil Christian Hogenhauck ja auch eine einminütige Zeitstrafe bekommen hat, weil der Trainer mitgelaufen ist, / mitgegangen ist. Und da muss ich tatsächlich sagen, aus Coach-Sicht ist das etwas, was mich auch tierisch nervt, auch schon im Amateurbereich. Also ich glaube, ich habe das auch gesagt, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr wurde die Siegerin im Amateurrennen wirklich von der Coaching-Crew auf dem Rad begleitet.
Ja.
Und das ist wirklich sowas, wo du denkst, ey Leute, das ist einfach. Und ich finde tatsächlich, ich meine, es ist ganz klar definiert, wenn man Splits gibt, müssen beide Füße auf dem Boden sein. Und ich meine, klarere Definition gibt es nicht. Und ich finde tatsächlich, ich meine, ich glaube sogar Patrick hat mal eine Zeitstrafe bekommen, weil Fares nebenher gelaufen ist. Und da finde ich das völlig gerechtfertigt, dass man dann einfach wirklich sagt, und auch der es war ja nicht sein Trainer, sondern es war tatsächlich spannenderweise ein Trainer von Magnus Detlef, der neben Christian Hogenhauck, er hat gesagt, gegangen ist für 5 Meter. Ist ja auch egal, ob du gehst oder laufen, du darfst den Athleten nicht begleiten, so, weil du hast dann halt einfach doch nochmal 10 Sekunden mehr Zeit, als Infos durchzugeben. Deswegen siehst du auch extrem viele Trainer, die Tafeln in der Hand haben, weil dann halt einfach der Athlet länger gucken kann und du hast auch nicht das Risiko, dass du die Splits vielleicht verkehrt hörst oder sonst irgendwie Misskommunikation entsteht. Deswegen ist eine Tafel eigentlich sinnvoller und du siehst sehr viele Trainer, die dann halt einfach eine Tafel hochhalten und wo dann halt einfach die Zeit steht, da hat dann der Athlet mehr Zeit, sich das Ganze anzugucken. Und das ist einfach eine klar definierte Regel. Das ist im Grunde, was du gesagt hast, wenn beim Race Ranger die Lampe leuchtet, muss man vorbeifahren. Das ist auch eine ganz klare Definition und ich finde, alles, was klar definiert ist, macht das Ganze besser. Bei Magnus Detlef, finde ich, bekommt das Ganze eine andere Marke, weil er irgendwie beim Laufen das Ding einen Meter zu spät weggeschmissen hat.
Und 15 Zentimeter.
Und das ist ganz ehrlich, das ist wirklich deutsche Bürokratie, wie sie im Bilderbuch steht. Also das, und da glaube ich, frage ich mich manchmal auch, was in den Kampfrichtern vorgeht, weil ich meine, das sind doch in der Regel auch Leute. Du wirst ja nicht Wettkampfrichter im Triathlon, wenn du im Triathlon nichts am Hut hast. Das heißt, exakt, du weißt, und das ist ja, es ist ja kein Vorteil verschaffen. Die Littering-Regel an sich ist völlig okay, dass nicht die ganzen 180 Kilometer beim Radfahren voll sind mit irgendwelchen Gels, und beim Laufen sagst du dann halt auch, ja gut, das siehst du jetzt noch, wenn du an der Alster läufst, findest du doch irgendwo an der Laufstrecke entweder vom Marathon oder vom Ironman ein Gel, wo du auch denkst, ja, das macht schon Sinn. Aber ich muss doch irgendwie ein Gespür haben. Und ich finde auch diese Sachen, wenn du auch auf Hawaii, wenn du halt einfach siehst, dass einem etwas hinten aus der Anzugtasche fällt, weil er irgendwie über einen Speedbump fährt oder weil der Wind das raus. Also wie man in so einer Situation eine Zeitstrafe geben kann und nicht, also es ist ja auch ein Riesenunterschied, ob ich eine Zeitstrafe gebe oder ob ich zum Athleten fahre und sage, ey, pass auf, du warst outside der Littering, so, du musst ja auch nicht gleich eine Karte verteilen. Und das sind wirklich so Sachen, wo ich mich frage, was geht in der Situation in dem Kampfrichter vor? Ist das dann wirklich so, oh hier, der ist aber 5 Zentimeter zu spät, dem gebe ich jetzt eine Karte und ich nutze meine Position. Ich meine, da steckt ja so viel hinter und der verschafft sich ja nicht im geringsten einen Vorteil, der Athlet.
Ja, vor allem bei so einem Rennen, wie jetzt dann in Frankfurt, wo es so heiß ist und das war der Eiswürfelbecher, dass du irgendwie guckst, dass der das in die Taschen gefüllt bei sich, muss ich auch noch verpflegen, was trinken, so, das ist halt dann, ja, wenn es am Ende 5 Meter zu kurz ist, ist es ja alles noch völlig im Rahmen. Klar steht da irgendwo das Schild, da musst du ja auch zu Ende sein, da hast du absolut recht, aber das war ja wirklich, der hat das Schild gesehen, da den letzten Eiswürfel reingemacht und dann auch direkt nach hinten voll da weggeschmissen voll. Oder zur Seite, also ja, das war jetzt wirklich...
Das war echt, also das war wirklich weiß beschissen,
nicht,
muss man wirklich
nicht, ob
sagen.
Das ist. Und
also,
dann wurde ja, ist ja auch, die, das war ja nicht direkt die Disqualifikation, sondern dann muss er ja auch irgendwie eine Zeitstrafe bekommen hat, aber das muss ja auch dann anscheinend nicht ordentlich kommuniziert worden sein, genau, dass er das nicht wusste. Der wusste ja gar nicht, der hat ja, wofür werde ich jetzt, what the fuck, wofür werde ich disqualifiziert? Ja,
genau.
So, also, hä? Er wusste ja irgendwie, also hat er ja gar nicht gepostet. Das fand ich aber auch wiederum stark, muss ich sagen. Was auch so ein bisschen, ich weiß ja nicht, natürlich nicht, wie es wirklich ist, ne? Der wird da auch ein bisschen geflucht und gemeckert haben im Team, aber dann nach außen der Post, das war halt schon wieder so
classy.
Sehr professionell, ja,
mega classy.
Super gut.
Auch keine Entschuldigung.
Keine Entschuldigung, kein
ganz,
Rumzetern,
ganz stark.
Ja. Kein ja, deswegen habe ich nicht und sonst was, wo ich mir denke, so, ja.
Champions Attitude.
Das hätte ich nicht geschafft.
Nee,
So, absolut. Ich hätte dann ein Statement real gemacht und gesagt, ja, alle sind scheiße und die scheiß Kampfrichter und hier, was, die sind schuld in meinem Rennen und, ne, keine Ahnung, und wahrscheinlich der andere, eine oder andere deutsche Triathlet oder wo auch immer her auch. Und das ist auch so ein bisschen dieses, ja, ich nenne es jetzt mal kühle, dänische, berechnende oder nordische, analytische, und dass die auch dann da im Livestream, wo der Trainer drin war, noch von Magnus war es, genau, vom Magnus Trainerteam, weil man, ja, wir haben auch unter den Ideen hier so ein eigenes Kommunikationssystem, wo wir die Zeitstrafe von Hogenhau gehört haben. Kein Trainer hat sich mehr einen Meter von uns bewegt, als ein Athlet da war. Also da siehst du, wie die aufgestellt sind.
Ja,
ne? Da ist nichts, da wird nichts dem Zufall überlassen, und auch das endet fängt beim Training an und endet beim Social Media Post nach dem Rennen, nach so einem Disappointment irgendwie. Das hat mich nochmal beeindruckt.
Ja, mich auch, muss ich auch sagen. Also gerade auch das Statement nach dem Rennen von Magnus, das war wirklich, passte ein bisschen auch zu seiner Rede, die er letztes Jahr auf Hawaii gehalten hat, weil er wirklich da einfach so stolz war auf sich, obwohl er ja nur in Anführungsstrichen Zweiter geworden ist, aber der sich selber gesagt hat, so wie er über sich hinausgewachsen ist und wie er zurückgekommen ist und zurück ins Rennen gekommen ist, das war für ihn, fühlt sich an wie ein Sieg so, das war wirklich extrem beeindruckend, und das passt jetzt halt einfach auch genau da rein, ne? Und auch so diese Emotionen, er hat ja dann schon auf What the Fuck geschrien, also da siehst du halt auch, dass es jetzt nicht der Kühle ist.
DQ, und wenn du nicht weißt, für voll, was, das
nein,
ist
absolut,
ja so,
aber das zeigt
das
ja auch,
gut, dass es mal rauskommt.
Wollte ich gerade sagen, das zeigt einfach auch, dass das dann doch noch auch ein Mensch ist so, aber das fand ich halt auch wirklich keinerlei Ausreden, nicht irgendwie gesagt, also Concretes an die Ersten, also wirklich, wirklich stark, muss man sagen. Wer mich da auch jetzt positiv echt auch beeindruckt hat, war Patrick, der auch wirklich am Anfang dann wieder, oh ja, Magenprobleme und so, aber scheißegal, durchgezogen, starken Marathon gerannt hinten raus, wirklich irgendwie um jeden Platz gekämpft. Vielleicht auch mit dem Wissen, dass es in Frankfurt seine Abschlussveranstaltung war, hat er dann ja irgendwie angedeutet. Aber das fand ich, muss man halt auch mal sagen, der hat da wirklich aus der Situation das Beste draus gemacht und hat da nicht irgendwie den Kopf in den Sand gesteckt. Und
hat ja auch nochmal eine Penalty bekommen, ne? Der musste ja in T2 auch nochmal eine Minute stehen.
Genau, weil er seinen Anzug angelassen hat, den Swimsuit angelassen hat. Genau. Und also das hat er im Grunde auch wirklich richtig, richtig gut durchgezogen. Und irgendwie auch, fand ich schon sehr cool, wie er auch schon während des Rennens, als es nicht so gut lief, beim Marathon dann mit den Kids High Five gemacht hat und sowas alles. Also echt sehr Champions-like aufgetreten. Das fand ich auch richtig cool. Und ja, die Lust jetzt ist halt geil. Ich meine, übermorgen geht sie halt los, ne? Jetzt ist es. Also man muss ja auch mit den Finish-Zeiten muss ja auch umrechnen. Normalerweise war immer klassisch.
Ja, das ist letzte Woche schon gemacht.
7 Uhr. Ja, also ist jetzt nächste Woche. Wann ist Start übermorgen?
Früh,
ne? Ich glaube 6.20 Uhr oder so. Dann hat Jonas angedeutet, dass er den Streckenrekord brechen will.
Kein Problem.
Von Magnus. Also kommt er jetzt irgendwann ins Ziel. Der ist jetzt so auf dem Weg. Der ist jetzt langsam auf dem Weg ins Ziel. Also ja. jetzt sind wir so bei 6.45.
Strava macht dann Morning Run
Büchenbach,
draus.
Büchenbach ist ja durch. Das ist schon mal klar.
Strava Upload ist noch Morning Run.
Ja, genau. Alter Schwede, das ist, also ich habe echt richtig Bock und habe auch, ich habe es gesagt, hatte FOMO gestern. Also habe jetzt auch echt Bock auf das Event und auf die Messe. Und da ist, ich meine, wie cool ist das auch? Aaron Royal macht seine erste Langdistanz, Vincent Lewis macht seine erste Langdistanz, Schumann, weiß ich nicht, der hat glaube ich schon Langdistanzen gemacht. Aber
oh, weiß ich gar nicht.
Hat er nicht?
Hat er schon? Kann sein. Bin ich, weiß ich nicht. Muss
also,
ich passen.
Das wird einfach echt nochmal anders definiert, glaube ich. Also gerade auch so für Jonas, der jetzt letzte Woche Frankfurt erlebt hat und dann jetzt nochmal Rot. Ich meine, schon die Tage vorher ist natürlich ein komplett anderes Setup. In Frankfurt ist es ja wirklich Pain und hier ist es ja alles einfach chillig und hier feuert dich jeder an der Strecke und hupt nicht, weil du irgendwie ein Verkehrshindernis bist. Also das wird cool werden und ich bin auch mega gespannt gleich auf Fred. Also der haut hier echt einfach auf die Kacke. Aber ich glaube tatsächlich, dass er auch einer ist, dem das echt gut tut. Und ich glaube ja, und jetzt können wir uns ja schon mal so ein klein bisschen aus dem Fenster lehnen, mal so ein bisschen prognostizieren. Ich glaube ja, dass Fred richtig einen raushaut am Sonntag.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Er ist auf jeden Fall, gestern habe ich ihn das erste Mal getroffen, da war er bei ihm im Stand, wir haben was aufgenommen. Viel rumgewuselt, viele Leute da, aber er war super entspannt.
Ja.
Also Fred war halt Fred, ne? Das ist so, das sagt er aber auch oft, dass er gar nicht so nervös ist, bis dann Race Morning, wo er dann ja teilweise echt so Probleme hat, dass er nichts essen kann oder irgendwie das Frühstück wieder auskotzen musste mal eine Zeit lang. Das hat er auch wieder ganz gut im Griff jetzt. Hat er ja im letzten Podcast verraten, dass er jetzt auch auf Gluten verzichtet und so vorm Rennen, um da wirklich maximal wenig Stress ins System reinzubringen. Aber der wirkte jetzt noch super entspannt und ja, wenn du das jetzt gesehen hast mit der Höhe und so, diese Blöcke, wenn die jetzt alle wirken, der kommt jetzt nicht, also der hat jetzt diese schlechten Rennen gemacht, aber hat er auch zweimal 3 Tage nach der Höhe und das hat er da zweimal nicht funktioniert, 3 Tage nach der Höhe. So, das, ja, ich habe keine Ahnung. Das ist, du kannst, glaube ich, die ganze Saison von ihm daraus keinen Schluss draus ziehen, wie er wirklich drauf ist und vor allen Dingen bei der Langdistanz. Er ist bei allen Rennen dann hinten raus trotzdem immer noch wieder stärker geworden. Das war in der Vergangenheit auch so. Und bei Fred ist ja, da haben wir ja auch schon so off the record viel drüber gesprochen. Wenn du ihn anguckst und laufen siehst, denkst du so, oh, der ist irgendwie unökonomisch, sieht das aus. Aber es ist ja ein Fakt, dass er auch bei allen Rennen hinten raus immer wieder schneller läuft, als wenn er vom Rad kommt und sowas. Und da bin ich gespannt. Und wenn das halt auf den 42 auch so sein wird, ja, dann wird der schon richtig krass einen rauszimmern, weil selbst wenn er beim Schwimmen ein bisschen was eingeschenkt kriegt, ich meine, auch in Samorin hat man die Werte gesehen, die Bike-Power hat er einfach. Und ich glaube auch nicht, dass du einen Fred auf dem Rad kaputt kriegst. So, da ist er halt einfach ein Panzer.
Aber und da muss ich einhaken, das wird schon meiner Meinung nach eine kritische Situation. Also wenn er nicht in der ersten Gruppe dabei ist, glaube ich, wird es für ihn immens schwer, auch für Fred an die Spitze zu fahren, weil halt einfach die Power vorne, die Horsepower, die ist halt einfach da und das wird auch für einen Sam, der meiner Meinung nach auch fitter ist, als er es darstellt. Also ich glaube, dass auch tatsächlich, selbst wenn das jetzt stimmt, was er trainingsmäßig, stundenmäßig gemacht hat, kommt er ja auch von einem unfassbar hohen Niveau. Ja. Und ich glaube tatsächlich, dass der wird auch ein Faktor sein. Ich glaube, dass der auch auf dem Treppchen steht am Wochenende. Und der wird einen Jonas Schomburg nicht fahren lassen.
Nein.
Und Sam Laidlaw ist keiner, der
irgendwie. Ich habe den eben hierher fahren sehen. Der ist hier eben schon rausgerollt. Der pennt hier vorne im Altersheim. Da ist er rausgerollt mit vollem Setup und hatte sich jetzt für die letzte, weiß nicht, Radtest, vielleicht wird er morgen auch noch eine Vorbelastung, aber es wird ja Neo-Verbot, safe für die Profis. Und er hatte auch schon so diese Aero-Tapes jetzt schon dran, also die gerade nochmal getestet anscheinend an den Schienenbeinen vorne, ja, auf beiden Seiten Aero-Tapes gehabt und ist dann nochmal im vollen Setup mit Helm und so rausgerollt. Also der überlässt da auch nichts dem Zufall und der wird mit Sicherheit da, der wird es im Jonas nicht fahren lassen. Bin ich völlig bei dir.
Und deswegen wird es für Fred schon extrem schwierig sein.
Es wird wichtig, wie er schwimmt.
Genau, also ich glaube tatsächlich, wenn Fred in der ersten Gruppe aus dem Wasser rauskommt, gewinnt er das Ding.
Das ist
meine Ansage. Wenn Fred am Sonntag in der ersten Gruppe aus dem Wasser rauskommt, weil ich einfach glaube, dass der wirklich, also ich, genau wie du gesagt hast.
Hier angehypt wird auch, ey. Das, also der wird nach vorne geschrien hier.
Ja, aber das 90% der Athleten macht das halt so einen Druck, dass sie schon 3 Tage vorher nicht mehr aufs Klo gehen können oder nur noch vom Klo gar nicht mehr runterkommen. Und Fred ist halt einfach so ein Typ, weißt du, der poliert dann seine Kette nochmal extra, damit sie richtig blinkt.
Ja.
Und der Mallet wird nochmal 2 Zentimeter länger, er wird 2 Zentimeter größer und der zieht da einfach so sein Ego aus. Und ich glaube, wenn er nämlich jetzt merkt, dass sich dieses Gefühl einstellt, was er die Tage vor den Rennen hatte. Also man darf halt auch einfach nicht vergessen, es ist jetzt 3 Wochen, dass er aus Park City zurückgekommen ist. Die letzten Einheiten liefen gut. Das heißt, die Psyche, das ist ja eine komplett andere. Und wenn du dann im Rennen merkst, es funktioniert, also der wird ja, Fred wird ja auch es wird keine Angst sein, aber er wird sich der Gefahr bewusst sein, dass er vorne nicht in der ersten Gruppe aus dem Wasser rauskommt. Also der wird schon sehr, sehr, sehr wach sein beim Schwimmstart und wird alles daran setzen, dass er halt diese erste Gruppe erwischt. Und stell dir mal vor, wenn was mit dem auch im Kopf dann motivationstechnisch im positiven Sinne abgeht, wenn er vorne mit dabei ist.
Ja, das wird...
Das ist also, und dann glaube ich,
100 Pro.
Und genau was du gesagt hast, dann wird der Typ safe vorne mit vom Rad steigen und dann beim Laufen ist das so einer, ich glaube, das ist sogar positiv, ich glaube, die Gefahr ist auch gar nicht da, dass der irgendwie zu früh losläuft, Entschuldigung, nicht zu früh, sondern zu schnell losläuft. Ich glaube tatsächlich, dass er dann auch sogar so ähnlich wahrscheinlich, wie Patrick das oftmals auf Hawaii gemacht hat, dass er dann sogar die Leute laufen lässt. Also der wird dann nicht im 3,20er Schnitt Richtung Lände marschieren, das erste Mal. Da wird er ganz cool seine Pace laufen und der wird genau wissen, was der laufen kann. Das wird diese 2,38, 2,39 wird es sein. Das wird er wahrscheinlich auch laufen müssen. Also ich glaube, dass wenn du das Rennen gewinnen willst, musst du vorne vom Rad steigen und musst unter 2,40 laufen können.
Ja, also ich glaube, du musst unter 2,38 laufen, eher 2,36, 2,37.
Das glaube ich nicht. Nee? Ich glaube tatsächlich nicht, dass das vorne, also von, wenn einer von den Jungs gewinnt, die vorne vom Rad steigen, dann wird, glaube ich, so eine Zeit knapp unter 2,40 reichen, weil einfach da jede Menge Horsepower ist. Und da müsste man jetzt wirklich mal so das Feld durchgucken. Wenn du jetzt ein bisschen verlierst und irgendwie so mit 4-5 Minuten Abstand vom Rad runtersteigst, dann glaube ich, muss tatsächlich so eine 2,35, 2,36 rausgepackt werden müssen. Da ist halt die große Frage, wer das kann. So, so ist die Frage, kann Strati das, wenn nach den letzten Wochen, die er hatte, generell glaube ich, kann er das, aber jetzt mit dem Wissen, dass er ein paar Wochen nicht so trainieren konnte, wie er es gerne gemacht hätte, wie das Team es gerne gemacht hätte. Große Frage auch, wem ich das tatsächlich zutraue, ist ein Finn große Fräse. Also das ist wirklich einer, wenn der, weil das darfst du halt auch nicht vergessen, was passiert mit so einem jungen Kerl, wenn der auf einmal bei dem Rennen hier vorne mitmacht. Also das erinnert mich ein klein bisschen an Lothar 96, wo dann halt einfach so alle durchgeklinkt sind und gesagt haben, Alter, wenn du so weiter rennst, machst du unter 8 Stunden. Und das hat natürlich dann auch das Potenzial, dass es dich wirklich in Höhen lupft, die du bisher so noch nicht erreicht hast. Und wie gesagt, wenn, glaube ich, Fred in der Position ist, dann, ich meine, weißt du, das ist echt, der hat hier seine Eltern gesehen, weißt du, das ist so was, was geht da im Kopf vor? Ich meine, das ist bei Vincent Lewis auch, da habe ich auch nochmal gehört, dass er tatsächlich hier zugeguckt hat, als sein Papa das Rennen gemacht hat. Aber ich meine, Fred, Mama ist, glaube ich, hier als Zweite ins Ziel gelaufen. Das sind natürlich nochmal ganz, ganz andere Sachen. Harald war sicherlich auch mal Top Ten. Und das ist, wie du es halt gesagt hast, das ist irgendwie so, ja, das ist so wie so ein kleiner Junge, der halt nach Hause kommt irgendwie, ne? Das ist so, das ist ein bisschen vielleicht tatsächlich sogar so wie Sam Laidlow in Nizza, der ja in Perpignan groß geworden ist und das halt einfach sein Heimrennen war. Und da hat man halt auch gesehen, was passiert ist.
Da willst du noch mehr, ne?
Genau, da willst du noch mehr.
Ich bin echt gespannt. Ich tue mich einfach mit Voraussagen schwer. Das hat in Frankfurt auch schon wieder nicht gut geklappt. Außer natürlich Blumi.
Naja, Blumi
hat geklappt, ja.
Aber du musst auch sagen, da hatten wir beide ein bisschen recht, weil du hast ja gesagt, von Anfang an macht er das Ding klar. Ich habe halt nur gedacht, dass es Ditlev ist. Es war aber Hogenhauk. Also im Grunde genommen war das dann schon, Hogenhauk hat die Rolle von Ditlev übernommen. Und wir hatten ihn auch auf der Zettel. Wir haben vorher schon gesagt, das, was er in Samorin gezeigt hat, extrem stark. Da habe ich dann natürlich nochmal aus Trainersicht ganz bewusst hingeguckt, weil wir ja auch schon ein bisschen uns darüber unterhalten hatten. Ist vielleicht nicht auch zu viel Höhe einfach nicht gut? Und ganz interessant, Christian Hogenhauk, der hat nur ein einziges Trainingslager gemacht in diesem Winter, war nur im Januar weg und keinerlei Höhe.
Die Norweger vor Frankfurt ja auch in der Garage Heat-Training und sich in Bergen vorbereitet. Ja. Und Gustav Iden war ja auch sowas wie ein Comeback mit dem 4. Platz. Kasper Storn ist aus der Trainingsgruppe Dritter geworden.
Aus den Top 4 eine Trainingsgruppe.
Das ist schon krass. Da passiert schon irgendwas, was richtig...
Und self-coached. Also die werden Wahnsinn. Olaf Alexander Buhr noch als Advisor haben.
Ja,
aber halt
100%.
Aber halt self-coached. Das ist schon auch echt sehr, sehr beeindruckend. Aber da siehst du halt auch, ich meine, das haben wir auch schon oft gesagt, das sind halt einfach auch echt schlaue Jungs. Und die haben halt einfach, ich meine, die haben so viel auch gelernt die letzten Jahre. Und ja, das ist ja auch das, was mehrfach gesagt wurde, was ja auch in Olaf Alexander mehrfach gesagt hat, dass die genau wissen, was sie machen müssen. Also er ist dann halt so derjenige, der Supervisor, der dann immer noch mal so ein bisschen geguckt hat und gesagt hat, hier ein bisschen weniger, da ein bisschen mehr. Vielleicht ja auch tatsächlich im letzten Jahr überzogen hat, also auch die Schraube überdreht hat so und dann ist sie halt aus dem Gewinde gerissen. Aber Fakt ist, die Jungs haben das Gewinde nachgeschnitten und zwar par excellence. Also Hut ab, das war wirklich eine extrem beeindruckende Leistung. Und
auch von Blumi ja nochmal stärker. Und ich glaube auch, dass es daran liegt, dass diese Trainingsgruppe back on track ist, auch mit ja, Iden, weil das wird im Training dann auch für ihn nochmal anders sein, als wenn er da alleine grindet und alleine die Dinger wegzieht. Voll. Ich meine, der hat da kein Problem mit. Aber wenn du dann trotzdem noch wen dabei hast, dann ist einfach die Qualität nochmal eine Stufe höher und vielleicht auch die Motivation an Tagen, wo du auch mal keinen Bock hast, die wird er auch mal haben, dann doch nochmal höher oder dann raffst du dich doch nochmal anders auf, weil oder irgendwer zieht dich hoch und dann wird es doch eine geile Session. Also das ist dieses Team-Ding und diese Trainingsgruppe, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und das sehen wir in Deutschland mit den Athleten ja leider ein bisschen wenig, finde ich. Das wäre auch mal interessant, wenn es da irgendwie mal mehr so Zusammenschlüsse gibt von Trainingsgruppen, nicht nur 2 Wochen dann auf Fuerte oder auf Lanzarote mal, sondern das ist so, ich finde es mal interessant zu sehen, ob es irgendwann mal auch in Zukunft eine deutsche Gruppe gibt, die sich irgendwie zusammenpackt als Team, Trainingsgruppe, wie auch immer und sich gegenseitig da pusht, wie das ausgeht, weil offensichtlich funktioniert das ja ganz gut, wenn man sich die Skandinavier, die Norweger ansieht. Es gibt natürlich auch Beispiele, wo alleine gut funktioniert, aber das ist schon, ich also man sieht es von außen, wenn man drauf schaut, und von mir selber, wenn ich alleine trainiere oder in der Gruppe und vor allen Dingen beim Schwimmen und solchen Sachen, das ist halt einfach ein riesen Unterschied, ob du da alleine die Session runter rockst oder irgendwie mit 3-4 Leuten, die sich da richtig hochpushen. Haben wir schon oft drüber gesprochen, brauchen wir jetzt nicht mehr machen hier in der Rot-Forecast, aber mein Wunsch ist einfach, dass wir da echt ein Battle der Deutschen irgendwie sehen, und ich hoffe, dass sich's auf der Radstrecke zersprengt, dass nicht so eine riesen Gruppe irgendwie hier rumrollt. Wenn das nur in der ersten Gruppe ist, völlig fein, völlig gut, wird wahrscheinlich auch so passieren. Aber dass dann irgendwie so diese typische Abkilometer zwischen 120 und 140 irgendwo nochmal ein paar Attacken kommen und das Ganze so ein bisschen gesprenkelt wird und die alle so ein bisschen vereinzelt reinkommen oder in so kleinen Grüppchen, das finde ich geil. Und dann beim Laufen einfach so ein Showdown, dass sich das alles so zusammenläuft im Optimalfall, weil du hast hier jetzt, wenn du guckst, kein Blumenfeld, der so dieser, oder ein Patrick oder so diesen, ich habe keinen so einen richtigen Überläufer, der jetzt dann auch richtig Bike-Power hat, der da vorne ist, und ich hoffe, dass das genau das auch wird, dass es dann wirklich so, ja, so Battles am Kanal werden, so Zweiergrüppchen, Dreiergrüppchen, die sich irgendwie im kurzen Abstand hintereinander oder vielleicht sogar im Optimalfall wirklich Schulter an Schulter da laufen, und noch mehr würde ich mich natürlich freuen, wenn es Fred und Strati irgendwie da so ein Battle zusammen sind, wie auch in Lahti, wo die da auch wirklich mit 30 Sekunden, eine Minute Abstand hintereinander hergerannt sind, und mal kam der eine näher, der andere ist wieder weggerannt, dann haben sie Mathis Magiré wieder geholt, und also das würde ich mir einfach wünschen, da habe ich Bock drauf, das zu sehen. Das ist so ein bisschen auf dem Rad, sich zersprengt alles, weil einfach die Jungs so hart fahren, dass halt einfach ein paar fliegen gehen und dann beim Laufen einfach so richtig geile Run-Battles es gibt. Dass es nicht so frühzeitig klar ist, wer jetzt gewinnt. Und wie du es schon angesprochen hast, also es wäre in Frankfurt auch so gewesen, wäre Hogenhauk da die Kette nicht runtergefallen, die Minute Zeitstrafe, dann wäre das halt auch ein Ding für die letzten 4 Kilometer Ach, krass, gewesen.
Voll.
Und dann wäre gewesen, hätte er noch was zusetzen können mit dem Ding, ey, ich kann hier vielleicht gegen Blumi gewinnen. Und hätte Blumi, wäre der nochmal hinten raus 3-0 gerannt auf dem Kilometer, ne? Was wäre da noch passiert? Weil der sah ja halt in Cruise Control aus, einfach auch am Ende. Und ja, das wünsche ich mir einfach, dass es so ein richtig offener Schlagabtausch beim Laufen wird. Da hätte ich wirklich Bock drauf.
Aber wird es, glaube ich, werden, weil halt einfach genau wie du es gesagt hast, du natürlich also das Rennen ist ja wirklich offen wie Ewigkeit nicht mehr. Das ist ja einfach so. Also du hast halt keinen Überläufer, wo du halt weißt, okay, wir müssen jetzt hier irgendwie, brauchen 10 Minuten, sonst kommt halt Patrick mit seinem 2,31, 32, 33 Marathon, und wenn wir dann 2,39 laufen, reicht das Ganze nicht. Und dann hast du halt einfach, du hast ja so viele, die ein ähnliches Athletenprofil haben. Also du hast ja wirklich, wenn wir jetzt auch mal an Beckegaard denken, den ich ja letzte Woche in Frankfurt wirklich sehr stark vorher eingeschätzt hätte, das ist ja auch einer, der halt diese Kombi aus einem harten, schnellen Radfahren und danach dann doch noch so ein 2,39, 38er Marathon, das kann der ja. So, und davon hast du ja aber, keine Ahnung, 10, 12 Leute, wenn du so drüber nachdenkst. Das können ja so viele.
Ja.
Das heißt, auch die Bereitschaft halt beim Radfahren mal so ein bisschen Risiko einzugehen, weil du halt auch genau weißt, dass alle anderen eine 2,37, 38, 39 können an einem guten Tag 10, 12 Leute laufen. So, aber das heißt, ich muss sie ein klein bisschen distanzieren beim Radfahren. Und von daher glaube ich schon, dass es auch wirklich so ein Szenario gibt, genau wie du gesagt hast, weil es wird nicht so sein, dass da eine Gruppe von 12 Mann in die Wechselzone schiebt, weil da einfach die Interessen so groß sind, schon beim Radfahren irgendwie einen Unterschied zu suchen, und natürlich auch die 20-Meter-Regelung als auch die Strecke, das ja einfach auch hergibt, ne? Das ist einfach so. Also das ist schon geil.
Ja, das wird definitiv. Also das wird ein gutes Ding, offener Schlagabtausch, und wie du gesagt hast, ich bin mir sicher, dass wir so ein bisschen rennentscheidende Moves vielleicht schon beim Schwimmen sehen können, die so ein bisschen vorentscheidend sind.
Gehe ich auch von aus.
Da ist die spannendste Personalie natürlich Fred. Ist er irgendwie in the Mix dabei, genauso wie Strati. Wobei Jan natürlich noch ein bisschen stärkerer Schwimmer ist. Also oft kommen die zusammen raus, aber wenn es so richtig hartes Schwimmen ist, dann hat Jan manchmal noch einfach, ist da nochmal vor Fred einfach
also
in der Gruppe.
Also Fred pumpt safe beim Schwimmausstieg mehr als Strati. Das
definitiv,
ist, da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber
definitiv
zu reden.
Da können wir drum wetten. Letztes Jahr ist Strati ja vorgeschwommen. Das muss er dieses Jahr definitiv nicht,
nee,
bei der Schwimmpower, und kann sich da einfach verstecken, und dann wird es halt entscheidend sein, wie sind da die Abstände, und kommt das, ich prognostiziere das jetzt einfach mal, ich glaube halt, dass wirklich diese Überschwimmer sich nochmal in zwei Gruppen aufteilen werden.
Spannend.
Ich glaube nicht, dass die alle zusammen aus dem Wasser kommen werden, weil es gibt da einfach welche, die noch mal einen Tacken besser schwimmen.
Also eine Vierergruppe von Schrumpel, Hannes und dann ja. Vincent Lewis, ja. Laidlow und Schoeman, die kommen zu viert raus. Ja. Aaron Royal noch schafft gerade den ja. Anschluss.
Lukas Voigt.
Spannend. Ja. Und dann.
Ich vielleicht ist es auch, wenn es 3-8 ist, dann doch wieder anders.
Halt auch ohne
Neo,
ne? Das macht das
ohne
Ganze.
Neo, ich kann es mir halt vorstellen, dass spannend. Das nochmal, dass da auch ein paar denken, so, ey, wir sind hier so viel starke Schwimmer, dass auch so ein Schoeman, ein Lukas Voigt, ich glaube, da wird richtig Gas gegeben.
Ja, wird spannend sein.
Ich glaube, das wird nochmal da gebrochen. Und dann, wenn das passiert, dass diese Überschwimmer sich in zwei Gruppen separieren, dass die nicht alle zusammen sind, dann wird es nämlich spannend, wer in der Gruppe dahinter die Nachführarbeit macht.
Klar, logisch.
Wenn das keiner macht, dann sage ich, ist Fred dabei. Und dann spielt alles in Freds Karten.
Ja, das stimmt.
Also wenn du dieses Szenario hast, dass vorne Voigt, Schoeman, Vincent Louis, wer auch immer, vielleicht noch Schomburg dabei und so weiter, also 4, 5, 6 weg sind. Und dann, wer macht dahinter die Nachführarbeit? Und wenn sich da keiner findet, der sich aufopfert und richtig Gas gibt, weil er eben Leute wie ein Fred und so auf Distanz halten will, dann ist Fred dabei und dann ist das Beste, was ihm passieren kann. Und dann geht es richtig, richtig ab, glaube ich. Dann hat er ein Grinsen schon beim Schwimmaufstieg drauf und wird wahrscheinlich von Anfang an auch richtig Gas geben, dass er dann irgendwie nach vorne kommt, ganz nach vorne. Und dann schauen wir mal, was beim Laufen passiert. Also, das Ding ist offen. Das ist einfach geil. Ich bin wirklich richtig hyped. Ich war wenig hyped vor Frankfurt. Nach Frankfurt war ich. Das war ein geiles Rennen, da ist so viel passiert. Das hat mich echt gefesselt an den Screen und ich hoffe, dass jetzt das genauso hier passiert. Ich hoffe, ein bisschen weniger Drama, was Lenkerbrüche und sonst was angeht.
Ja, was auch
da. Dass da alles safe durchkommen und dass wir dann dieses Drama gerne beim Laufen sehen. Dass irgendwer richtig da flöten geht und hops geht und oder noch aufholt und von hinten noch kommt, das wäre geil.
Was natürlich tatsächlich abfällt und das ist hat nichts mit Chauvinismus zu tun, aber das ist wirklich das Rennen der Frauen. Da sehe ich jetzt niemanden, der Laura das Wasser reichen kann. Da wäre dann eher so, und das finde ich eigentlich eine total doofe Frage, schafft Laura es, die 8 Stunden zu knacken? Das ist ja wirklich...
Hat sie das Ziel, ist die Frage. Weil wenn sie nicht muss, Frankfurt war schon so krass, ist nicht dann... Also es liegt wahrscheinlich dran, wie sich das... Vielleicht gibt es auch eine große Überraschung.
Wollte ich gerade sagen.
Und irgendwer challenged sie mehr, als ihr das lieb war und als sie vorher mit gerechnet hat. Und dann ist auch die Frage, was... Also hat Laura das so auf dem Schirm, vielleicht die eine oder andere, dass sie super stark ist? Oder denkt sie, ja, das wird hier Walk in the Park und ich hole mir hier einen Sieg ab, macht das mit 95% und dann Fokus 100% auf Hawaii, Kona, weil das natürlich dann einfach das wichtigere Rennen ist. Oder ist es so, wenn dann wer kommt, ne, das ist ja dann auch oftmals hoppala, war ich nicht darauf vorbereitet, was passiert dann? Wird es dann halt so ein, Ja, auf dem Papier gebe ich dir recht, aber wie es sich dann, es gibt manchmal auch so Überraschungen hier in Rot. Ich weiß ja noch vor Jahren, wo hier so eine Fenella Langridge einfach rausgestrahlt ist
und
bis Kilometer 30 beim Laufen einfach das Ding fast noch in der Tasche hatte und alle gedacht haben, hupsi, damit haben wir gar nicht gerechnet.
Und die Frage aller Fragen ist ja auch, wie lange kann Anna Haug nachmelden? Das ist ja, die Frage ist ja auch durchaus berechtigt. Kann Anne irgendwie 36 Stunden vorher noch bei Felix anrufen?
Ich glaube, das Ding ist durch.
Und dann wird er beim
Rack... Das war letztes Jahr in dieser Zeit ja klar,
wird
dass
er
sie
noch
startet.
Wird er noch
die PK ist gelaufen. Ich glaube, jetzt macht keiner mehr. Jetzt
nein,
ist das
nein,
Ding
nein.
durch.
Das war natürlich auch nur ein Spaß. Und ich sehe das ganz genauso wie du auf einer langen Distanz. Ich meine, das hat man gesehen. Darf man einen Sieg nie... sicher, darf man nie sicher davon ausgehen, dass man ein Rennen gewinnt. Und die zwei sind so professionell. Das werden sie nicht machen. Ich glaube auch nicht, dass Laura da jetzt irgendwie die 8 Stunden attackiert. Ich sage das auch nur, weil sie selber das ja, oder ich weiß nicht, ob sie es wirklich so gesagt hat, ich habe es nur gelesen. Und sie hat ja auch gesagt, dass früher oder später die 8-Stunden-Marke fallen wird. Und ich glaube, das ist wirklich nur noch eine Frage der Zeit, das ist ganz klar. Das Niveau bei den Frauen ist mittlerweile auch so brutal, dass das wirklich nur noch eine Frage der Zeit ist.
Ja.
Und ich glaube auch tatsächlich, damit sowas zustande kommt, brauchst du Rennen wie entweder letztes Jahr so einen unfassbaren Sahnetag von Anne, die aber natürlich auch wusste, dass sie vor Laura gerne vom Rad steigen will, weil sie nicht unbedingt auf ein Laufduell mit Laura Lust hat. Also das ist ja ein ganz anderes Mindsetting auch, wenn du weißt, eine der Top-Läuferinnen der Welt ist dabei. Oder halt so ein Rennen wie das faszinierende Rennen in Hamburg, wo Kat und Laura sich halt einfach wirklich das ganze Rennen gebettelt haben, bis irgendwie 2 Kilometer vom Ziel. Und selbst da hat Laura ja überhaupt nicht nachgelassen. Und wenn da jetzt nicht die große Überraschungsnummer kommt am Sonntag, ist davon nicht auszugehen. Also da wird das dann wahrscheinlich schon auf einen Favoritensieg hinauslaufen können. Aber wie gesagt, Laura darf keine Fehler machen. Die muss einfach sehr professionell daran. Aber das werden sie auch. Also dafür sind sie halt einfach zu gut aufgestellt.
Und aber es wird halt spannend. Am Ende des Tages weißt du auch nicht, wie viel Kraft hat jetzt Hamburg auch gekostet. Ne? Weil das war einfach, was die da gerannt sind. Und das Battle mit Cat, das ist halt auch so. Wie kommst du da raus? Wie erholst du dich wieder? Das ist halt immer noch eine Langdistanz, die einfach sowas von hart am Limit war bei beiden.
Absolut, klar.
Und da ist dann auch mal die Frage, wie kommt der Körper rum, ne, wie passt das? Und klar, auf dem Papier war die Zeit wieder lang genug, aber das wird spannend einfach sein. Das ist nicht so, ich glaube nicht, dass sie, wenn ich es prognostizieren sollte, in derselben krassen Form ist wie in Hamburg.
Nein, davon ist nicht auszugehen. Also weil das geht ja auch nicht. Also das war ja wirklich so on the edge und das schaffst du ja gar nicht. Wie viele Wochen sind jetzt dazwischen, 5 Wochen später, wieder so on the edge sein, gerade auch mit dem Aspekt, dass sie halt mental einfach wirklich so tief schürfen musste. Was natürlich positiv ist, ist, dass tatsächlich die Frauen dieses Jahr in Hawaii starten oder auf Hawaii starten, ja, in Kona starten und das halt einfach dann doch nochmal, glaube ich, 3 Wochen später ist als Nizza. Das klingt jetzt unbedeutend, aber diese 3 Wochen machen doch nochmal einen riesengroßen Unterschied, die du dir dann halt einfach nach diesem Doppelschlag Hamburg-Rot gönnen kannst, um wirklich nochmal so einen kleinen Season Break zu machen, wo sie wirklich mal in so eine Mini-Off-Season geht, vielleicht 1-2 Wochen irgendwie wandern geht oder was weiß ich, was Zeit in den Bergen verbringt. Das kann ich mir gut vorstellen, um halt einfach wieder genau das, was du gesagt hast, diese Energie, die so ein Doppelschlag kostet, einfach wieder aufzutanken, ja, um dann top vorbereitet in die Hawaii-Vorbereitung zu gehen. Aber ganz klar sehe ich jetzt Laura am Wochenende vor ihrem ersten großen Erfolg hier in Rot. Und das wäre natürlich schon krass. Ne? Ich meine, Weltmeisterin in Nizza, Europameisterin in Hamburg, Siegerin in Rot. Puh, wenn die dann noch in Kona einen raushaut, alter Schwede, mehr geht nicht. Aber eins am anderen.
Also das macht das große Triple, das wäre unfassbar. Schauen wir mal am Sonntag, was rauskommt. Also wir können uns auf jeden Fall auf ein richtig geiles Rennen freuen. Entweder vor Ort, Nils hat es schon öfter gesagt, wenn ihr hier so 1,5-2 Stunden weg wohnt, dann lohnt sich auf jeden Fall die Anreise. Wetter wird fantastisch und das Rennen wird mit Sicherheit auch fantastisch. Und sonst halt ab ans Screen und das Ding verfolgen. Das wird schon richtig gut. Wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken, ja, weil wir gleich zum Live-Podcast müssen. Und ich habe noch eine Sache, die ich dir mitteilen muss, Nils. Diesmal ziehe ich meinen Kopf nicht aus der Schlinge.
In Bezug auf?
Berlin-Marathon.
Oh!
Das Ding ist durch. Mein Fuß ist kaputt.
Nicht dein Ernst?
Ja.
Nein.
Ich war Montag im MRT.
Nein.
Zum Doc, der hat sich das angeguckt.
Nein.
Hier, da könnte was sein. Direkt weitergeschickt. Ich war ja dann bei der, zum Glück habe ich Strati gefragt, wo muss ich hingehen? Wo sind hier die guten Ärzte? Oh. Und der hat mich sofort ins MRT geschickt. Und anscheinend war es wirklich so, dass, wir haben uns auch mal die alten Röntgenbilder angeguckt, da konnte man nicht sehen, aber anscheinend war doch, das ist jetzt die Vermutung, irgendwas gestaucht, gebrochen, Haarrisse, sonst was bei dem krassen Umknicken da in Girona letztes Jahr. Und dann habe ich mir das einfach durch die Ironman-Vorbereitung, ich habe aber nichts mehr gemerkt, ne? Ich hatte ja keine Probleme, deswegen war ich auch nicht mehr im MRT oder sowas und es war ja kein Bruch, die Schwellung ist zurückgegangen,
aber
war nicht mehr da.
Aber der Umknicker in Frankfurt im Rennen?
Das kann auch sein. Es kann auch sein, ich bin da seitdem nicht mehr viel gelaufen. Es kann wirklich sein, dass es nochmal der Umknicker in Frankfurt war, der Auslöser war.
Aber ist es das Band oder ist es ein...
Nee, und also das ist echt, das Sprunggelenk ist richtig, ist ja oben, wenn du rausguckst, ganz rund.
Ja.
Und wenn du mein Röntgenbild, das war schon richtig platt.
Oh fuck.
Richtig platt gedrückt und hatte sich vorne schon, das hat man im MRT-Gang gesehen, so Kalkablagerung, hat so ein Ganglion gebildet. Oh. Das muss halt entfernt werden. Und der Knorpel war halt auch schon... angedonnert, ja, muss man jetzt mal sanieren, muss man operieren und ich habe nächsten Mittwoch einen Termin zur Besprechung dann mit dem Doc und dann schauen wir mal, was ist. Also muss man da machen und sich dann angucken, wie es aussieht. Aber also zum Glück an der Stelle Radfahren, Schwimmen wird kein Problem sein und Laufen muss man dann gucken, wie es dann jetzt wirklich aussieht, aber ist schon ordentlich.
Oh, also unser Long Run übermorgen.
Long Run übermorgen.
Nee, nicht übermorgen,
den musst
morgen,
du alleine machen.
Morgen Breakfast Run AG1 wird. Bist du auf dem Rad dabei?
Den
machst
du
Aufnahmen.
Den mach ich mit dem Fahrrad.
Ach Scheiße.
Ja.
Oh.
Kirkman muss alleine Long Run.
Und ich habe gerade gestern tatsächlich.
Und ich hatte so Bock gerade auf Lauf. Wirklich. Es hat mir so Spaß gemacht.
Hat man auch gemerkt. Ah, ja. Also du bist es ja auch wirklich gut angegangen. Aber krass. Aber da sieht man auch tatsächlich auch mal wieder, was dann ein fitter Körper doch kompensieren
kann. Ich bin Tag vorher am Sonntag noch einen 16er gelaufen, ohne jeglichen Schmerz. Ich spüre ja auch nichts jetzt.
Krass.
Aber das Ding ist Schrott.
Ja, aber meinst du das nicht, die 12 Wochen kannst du doch
aber ich,
Nein.
Das Krasse ist, dass, da merkst du auch direkt, dass die wussten, Strati hat den Kontakt hergestellt und Sportler und so. Ja, was machst du denn als nächstes? Berlin-Marathon. Wie lange ist denn 12 Wochen? Ja, müssen wir nochmal, müssen wir erstmal ins MRT.
Scheiße.
So, und dann war es, danach aber klar, ja, das, also, es hat keiner gesagt, es geht 100% nicht, aber alle haben gesagt, ja, besser wäre schon nicht.
Ja, das so, ist nicht, dafür bist
bei
du
mir geht es ja darum,
nein, dafür
weil
bist
das
du
ist
zu
echt
jung.
Schon platt getreten und so, dann musst du ja auch gucken, ne, nee, dass
klar,
es da Osteoporose und sonst was ist,
nee,
dass es da irgendwas richtig Beschissenes wird am Ende. Und lieber jetzt dann gucken, dass es sofort wiederhergestellt wird und Physio und sonst was und stärken, dass es halt funktioniert, weil ich will ja langfristig auch irgendwie nochmal
wieder
was
machen
können.
Nein, da darfst du nichts riskieren. Da darfst du auf gar keinen Fall was riskieren. Aber ist natürlich, das ist schon ein kleiner Downside, ne?
Ist ein Downer. Tja.
Muss man sagen.
Aber das ist besser hier jetzt, Nils, weil dann wirst du jetzt wieder hier gehypt und dann ist das schon wieder vergessen.
Ach, ja gut, da muss Schreiber, der ist in Form. Der hat den Elseneure auch schon wieder einen rausgehauen. Der hat gestern auf dem Track performt. Ich bin gestern Abend wirklich spät noch um die Alster gelaufen.
Trainingsgruppe Schreiber-Görke in Hamburg. Das ist
ja
gut.
Aber das ist ja dann wie die Skandinavier. Und dann gegen Kalifornien wollen wir mal zeigen, was dann so Gruppentraining. Egal.
Wird leider nichts.
Also
wird leider nichts.
Egal ist es natürlich nicht, aber wir müssen gucken. Da ist die Frage, ob du dann überhaupt nach Berlin kommst. Aber ist ja noch Zeit.
Ja,
das werden wir dann sehen.
Muss ich supporten. Da müssen wir ein Video drüber machen.
Und wir haben schon Pläne gemacht. Wir haben schon Pläne gemacht, wie wir an die Puma-Schuhe rankommen und so. Und du bist ja der Mann in der Industrie.
Das ist, ja.
Eieiei, schade. Aber nächste Woche sind wir dann, Mittwoch hast du den Termin.
Ja.
Da sind wir dann schlauer.
Da sind wir schlauer.
Wissen wir, was gemacht wird.
Was gemacht wird, da kann ich dann... Kann ich da nochmal berichten nächste Woche im Podcast?
Ja. Pff, fies. Irgendwie hätten wir das anders. Jetzt ist ja so eine Missstimmung, die jetzt am
Ende
des Podcasts.
Ich habe
doch für mich schon. Ich habe mich da echt drauf gefreut.
Ja, ich mich auch. Aber es ist ja, wie es ist. Ne? Man muss sich dann drum kümmern. Und also das für mich war nur das Ding jetzt nochmal, ich habe es ja dann die paar Male, wo ich laufen war, so leicht gemerkt. Und das war, ich habe dann immer gedacht, ja, was soll sein, ne? Aber am Ende des Tages lohnt es sich halt, die Scheiße direkt abzuklären.
Ja, ja, muss man auch machen.
Ist also gerade für uns Sportler, wenn irgendwo was ist, du weißt nicht, wo es herkommt und du hast irgendwas, das zwickt ein bisschen, tut weh, lieber einmal mehr abklären. Und das ist das Einzige, wo ich mich drüber geärgert habe und auch wieder gesagt habe, ja, wieder gelernt. Ne? So dieses, ja, wird schon, kann gut gehen, kann aber auch schief gehen.
Ja. Aber du bist ja der kölsche Junge, wie sagt er? Kött wie Kött und ist immer das Jugendjunge oder was?
Ja.
Das ist dann in ein paar Wochen.
So ist es.
Genau.
Ja, wer weiß, vielleicht
stehst
sagt
du doch
er, ja komm, ich mach das kurz weg, dann machst du 2 Wochen Fuß hoch und dann Marathon vorbereitet.
Und dann vor Marathon, steigen wir mit dem 100.
So schlimm ist gar nicht.
Steigen wir mit einer 80er Woche ein.
Oder wir machen, ach komm, das war so scheiße, ich hab dir da direkt ein künstliches Gelenk reingezimmert. Jetzt kannst du wieder.
Oh, Sprunggelenk ist, na gut, aber für die Ökonomie, wenn es ein bisschen versteift ist, ist es gar nicht so verkehrt.
Ja, aber es ist ja total locker gerade.
Ich weiß, ja, ja.
Das ist jetzt gerade, ich kam an, fass an, oh, das ist aber lose.
Shit.
Ja.
Ach,
aber es kann wirklich sein, dass es in Frankfurt das nochmal umknicken war. Das habe ich gar nicht mehr im Kopf gehabt. Ja, shit. Naja, wir freuen uns auf Rot.
Ja, so oder so.
Gucken mal, dass das Ding jetzt was wird. Wir müssen aber noch, komm, wir müssen schon noch einen letzten Tipp raushauen jetzt.
Also ich,
da können die Leute sich ja entweder sagen, boah, ihr Orakel oder boah, da habt ihr wieder komplett daneben gelegen.
Also ich glaube tatsächlich, dass...
Nur Sieger machen.
Nein,
Frauen
Top
3. Und
Top 3. Oh. Nur Sieger, also Frauen.
Nur Sieger.
Frauen ist, ja, dann habe ich mich, also ich sage Laura und Fred gewinnen das Ding.
Dann sage ich Laura und Jan.
Jetzt wird's spannend. Strati.
Kann ich das Gleiche sagen?
Nein, das ist
und
klar.
Es ist gut. Strati, das Ding ist,
die Tipps,
also
sind, von uns
hatte,
beiden, die Tipps
ja,
sind von uns beiden ganz objektiv.
Die sind
ganz
objektiv,
von außen.
Alle anderen ausgeblendet.
Abgegeben.
Also, das Ding ist, bei Schommi, ich glaube, der wird richtig stark, aber der ist jetzt einfach im Höhenloch. Und bei Strati ist es oft so gewesen, wenn er irgendwo Probleme gehabt hat und so, dann konnte er nicht optimal trainieren, ja. Aber das tat ihm oftmals auch ganz gut. Dann ist er ruhig geblieben, hat er nicht der 72-3 ist ausgelassen, konnte dann aber dafür wieder ordentlich trainieren und hat sich da nicht kaputt gemacht.
Ja.
Und jetzt so die letzten Läufe und so, da hat er auch, ja, die liefen richtig gut und ich bin in der Pause viel zu schnell gelaufen. So, und das ist ja eigentlich immer schon wieder
ein gutes Zeichen.
Oh, ich war in der Pause viel zu schnell, ist mir gar nicht aufgefallen. Dann habe ich schon gedacht, so, warten wir mal ab. Vielleicht war das auch am Ende wieder viel, viel besser, als wäre er perfekt durchgekommen. Ja, hätte ja, 70-30 ja, gemacht, hätte sich da, weil er so schnell laufen musste, hätte sich da richtig, richtig einen reingeschenkt und wäre dann irgendwie, wie es oftmals so ist, dann, ne? Ah ja, wir mussten dann kurz vorher nochmal hinten ein bisschen rausnehmen, die letzten Einheiten und so. Und lieber, du kommst ausgeruht in die letzten 6 Wochen und ziehst die nochmal richtig durch vor so einem großen Rennen und lieferst dann ab. Also ich bin gespannt. Ich glaube, der ist fitter, als man denkt, weil er diese Probleme hatte.
Na, fit ist der. Klar ist der fit. Definitiv. Wird spannend.
Wir werden sehen. Also
in 48 Stunden sind wir schlauer, Nicky Boy.
Fred oder Jan gewinnen und Laura. Wahrscheinlich.
Eine ganz einfache Geschichte.
Easy.
Auch kein schwarz-rot-goldenes Herz, sondern einfach nur so wie es objektiv beurteilt von außen.
Also ich habe noch kein Tree-Rating geguckt, aber ich glaube, das wird genau so sein.
genau das Gleiche.
Sehr gut. Schön. Nils, wir gehen jetzt weiter. Nächster Podcast mit Fred.
Euch schönes Wochenende.
Und nächstes Mal wird wieder länger. Versprochen.
Bis denn. Ciao.
Tschüss.